alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
Eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Unser Scheich sind 160.000 Fans.
Wir sind jetzt die Fußballvereine, die neuen Yachten.
Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht, quasi wirklich, wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
Ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch eigentlich was für dich.
Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft.
So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?
Was war denn das ein Helmhof?
Es gibt wenige Konstanten im Leben eines wahren Fußballfans und eine davon ist, war und wird immer mehr schöner neuer Fußball sein. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses legendären Formates, das sich quasi anschickt, im Moment so etwas wie eine wirkliche Institution zu werden. Und wenn es nach Kai Rippe gehen würde, würden wir wahrscheinlich wochentlich aufnehmen. Trotzdem sehen deine Augenringe so aus, als hättest du durchgefeiert zwischen Wolfsburg und heute hier. Kai, wie geht's dir?
Gut. Ich war am Wochenende bei Darmstadt gegen Schalke. Das war schön.
Warum warst du nicht bei Wolfsburg gegen Werder?
Ja, das ist auch eine gute Frage. Aber ich hatte mir tatsächlich das Topspiel der zweiten Liga vorgenommen. Und das war Samstagabend am Böllenfalltor. Flutlicht, geiles Spiel. Hatte auch was.
Oh, wäre schon. Ich will immer wieder zurück zur Frage, ne, weil die Strecke wäre kurz gewesen. Oder bist du mit deinem Werder-Schal nicht reingekommen?
Nee. Man hat ja keine Tickets bekommen. Das war ja tatsächlich eine Herausforderung, weil man außerhalb von der regulären Bestellung, die dann ja sowieso nur, also auch im Fanclub haben wir keine bekommen, dann hätte man, glaube ich, Mitglied bei Wolfsburg werden müssen, um außerhalb des Auswärtskontingent ein Ticket zu bekommen, weil die hatten Angst vor Werder Invasion.
Tommy, ist das für dich eine Option? Stell dir mal vor, folgende Situation, die Hertha macht jetzt einen Run, schafft es doch noch aufzusteigen und damit du auswärts alles fahren kannst, wirst du einfach Vereinsmitglied in allen anderen 17 Vereinen, nur um immer garantiert eine Karte zu kriegen.
Nee, das wär keine Option. Ich habe das einmal gemacht. Ich bin, Fun Fact, ich bin Mitglied von Benfica Lissabon. Weil ich hab in Lissabon gedreht und dann gab es ein Champions League Spiel gegen Barcelona und ich dachte so, das ist schon geil, das gucke ich mir einmal so, wie heißt der, Lamine Yamal live sehen und so, ne? Und dann musste man tatsächlich aber irgendwie Mitglied werden und dumm wie ich bin, habe ich natürlich niemals gekündigt. Ich zahle dort jeden Monat Mitgliedsbeitrag, mal gucken wie viel, und bekomme auch immer die Newsletter auf Portugiesisch. Also bis auf Benfica Lissabon, so sind die wahrscheinlich der größte Club der Welt geworden, würde ich das natürlich nicht machen, erst recht nicht beim VfL Wolfsburg.
Ist es aber wahrscheinlicher, dass du bei Benfica Lissabon austrittst oder dass Hertha BSC nächstes Jahr erste Liga spielt?
Es ist deutlich wahrscheinlicher, dass ich bei Benfica Lissabon austrete, glaube ich. Also don't get me started, ne? Das ist natürlich auch ein Wunderpunkt gerade und es ist auch noch zu früh, um darüber zu witzeln.
Ja, entschuldige.
Ne? Also ich kann mich da nicht drüber freuen, über dieses 5-2 gegen die Fortuna aus Düsseldorf.
Oh, das könnte interessant zu checken, ob wir da reingehen können, um mal zu wissen, was los ist. Aber Konstantin, ich will dich nicht so lange da auf der Ersatzbank warten lassen. Hast du eventuell...
Trainer, wechsel mich ein.
Ja, hast du eventuell so einen Tipp für so Fußballfans? Wir sind ja hier ein renommierter Podcast. Sind wir von der, wie soll man sagen, von der Gesamtaura stark genug, dass man theoretisch hier für uns alle 4 Presseakkreditierungen bei jedem Spiel in der Bundesliga und zweite Liga kriegen könnte? Oder siehst du uns da noch ein bisschen von entfernt?
Kommt sicherlich auf die Größe des Medienbereiches an. Wenn der groß genug ist, geht's. Ich denke mal, so bei Bayern München müsste man eigentlich als Quartett zum Beispiel reinkommen. Weißt du?
Alle 4, sagst du?
Alle 4, ja. Weißt du, wir können das ja auch ein bisschen verteilen. Ich finde, wir sollten verschiedene Positionen dann auch haben. Es gibt einen Chefredakteur, es gibt einen Tontechniker, es gibt einen Assistant Producer und es gibt Make-up-Personen. Wer jetzt wer ist, das können ja dann die Zuhörer.
Ich will Lieutenant sein. Wie Lieutenant Kirschke.
Du bist Capo.
Nee, Lieutenant. Ja, aber das waren doch alles für deine Jobs gerade, so wie du es beschrieben hast, glaube ich. Was ist denn aber der wahnwitzigste Punkt, wo du dich reingesneakt hast über Presseakkreditierung, weil du gesagt hast, ich bin Presse?
Ich war schon bei diversen Semi-Underground-Cage-Fighting-Events als Presse.
Presseausweis.
Ja, natürlich. Weil die, da akkreditiert sich ja keiner. Ich war, also es war mal, es gab mal in London so ein halbes Underground-MMA-Ding, da war ich da einfach mit einer Kamera da. Ey, ich bin Presse. Und die haben das geglaubt. War ganz nice.
Ja, finde ich stark. Meine letzte Fußballtour durch Holland hat genauso funktioniert, weil ich einfach immer die angeschrieben habe und gesagt habe, ich bin Influencer. Habe ich meinen Instagram-Account geschickt und hat funktioniert. Ich bezahle mit meinem Namen.
Ich habe mich mal beim Bambi reingesneakt. Kennt ihr noch? Also, Tommy erzählt jetzt mal vom Krieg. Die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer werden überhaupt gar keine Ahnung, wovon ich spreche. Also zum einen gab es mal den Bambi. Ja. Können wir euch an anderer Stelle erklären, was das war. Und dann, als Uber neu war, vielleicht erinnert ihr euch, war das ein Limo-Service. Da bist du nicht im Toyota Corolla durch die Stadt gefahren, sondern da gab es so Audi A8, S-Klasse und sowas. So, und ich wollte unbedingt zur Bambi-Verleihung. Und dann habe ich mir so ein Audi A8 gebucht und dann bin ich da mit meiner Frau, habe ich gesagt, wir wollen zum Bambi. Und dann hat er gesagt, ja okay, dann fahren wir euch aber direkt zum roten Teppich vor. Und dann haben die uns da hingefahren, dann sind wir da ausgestiegen, da standen die ganzen Fotografen, da haben Fotos von uns gemacht, weil die dachten, dass wir offensichtlich, wenn wir da mit so einer Karre ankommen, da hingehören. Und dann sind wir einfach reingelaufen. Und das Problem war aber, dann saßen wir in dieser TV-Aufzeichnung, was ich nicht wusste als Anfänger ist, dass man das ja gar nicht will. Man will ja in diesen Vorraum, wo das auf dem Bildschirm läuft, weil was kannst du bei der TV-Aufzeichnung nicht machen? Saufen und aufs Klo gehen. Das heißt, du sitzt da einfach 3,5 Stunden und musst dieser Scheiße zugucken. So, ohne Presseakkreditierung hat auch überhaupt nichts mit Sport zu tun.
Ist mir scheißegal.
Eine gute Sendung für Schön und Neuer Fußball ist nur dann eine sehr gute Sendung, wenn Show- und Quizmaster Kai Ribbe einsteigt und dafür sorgt, dass wir hier ein bisschen aufgelockert werden. Wenn Tommy Gmür sich das dritte Bier in den ersten 5 Minuten zwischen die Ohren zieht und Konstantin Eckner die ganze Zeit verzweifelt an den Reglern dreht, damit wir einigermaßen vernünftig klingen in dieser Runde, hat Kai Ribbe etwas vorbereitet. Was ist es?
Ja, heute mal eine ganz neue Art von Quiz. Bin selber mal gespannt, wo da die Reise hingeht. Wir spielen heute nämlich Assoziationen. Ich weiß nicht, kennt ihr das noch als Trinkspiel?
Asozial, okay. Und Spaß dabei.
Du kennst es bestimmt besonders gut, Nico, aber ich führe euch mal ein. Es geht darum, dass ich euch gleich ein paar Fußballvereine nenne und ihr müsst eigentlich das erste Wort, aber auch gleichzeitig das einzige Wort nennen, was ihr mit diesem Verein verbindet. Und in einer idealen Welt kann das vielleicht auch der Anfang sein von sowas wie einer Positionierung, einem Markenkern. Also das spricht, ihr solltet schon ernst nehmen und jetzt nicht irgendwie so ein Tüdelüt daher nuscheln, sondern das soll wirklich am liebsten ein Attribut sein, ein Wort, wo ihr sagt, dafür steht dieser Verein. Ich nehme euch mal ein bisschen mit.
Aber dann gibt es ja gar kein falsch und richtig eigentlich. Ne?
Also nein, es gibt kein falsch und richtig, genau. Und ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob ihr euch auf eine Sache einigen müsst, die es dann am Ende wird. Das können wir so machen. Oder ob ihr mit jeweils einem Wort gegeneinander antritt. Ich würde trotzdem erstmal sagen, also ich glaube, wir machen es so, ihr müsst euch am Ende auf eins einigen und jeder von euch kann aber einen Vorschlag machen. Ich nehme euch mal ein bisschen mit. Ich habe da nämlich länger drüber nachgedacht. Also mein erster Verein ist natürlich Hertha BSC. Und ein Wort, womit ich Hertha, wo ich immer denke, darum müssten die doch eigentlich ihre Positionierung aufbauen, ist das Wort Freiheit. Weil Freiheit ist, finde ich, neben Liebe eins der stärksten Wörter oder Attribute, die es für so einen Verein geben könnte, ist auch viel geiler als dieser ganze Scheiß wie Tradition, Leidenschaft, bla bla bla. Und ich finde, Freiheit hat für Berlin eine wahnsinnige Anschlussfähigkeit. Du hast auf jeden Fall diese historische Freiheit, die Befreiung von den Nazis, von der DDR. Dann hast du so eine zeitgeistige Freiheit, weil ich glaube, nur in Berlin kann jeder das sein, was er eigentlich ist. Also eine totale Freiheit, der zu sein, der du sein möchtest. Und du könntest das ja sogar in so eine Spielphilosophie übertragen, dass du halt sagst, hey, wir spielen immer mit 3 Offensiven, das sind alles so Zocker und die haben alle Freiheitsgrade. Das würde, finde ich, auch brutal zu Berlin passen. So, Hertha machen wir aber nicht, das habe ich ja schon gelöst für euch, das wäre mir auch zu einfach mit Tommy. Wir fangen an mit Eintracht Frankfurt und Nico Beckspin. Was ist dein Wort, deine Assoziation zu Eintracht Frankfurt? lieber Agenturchef für kreative Positionierung von Sportrechtehaltern. Ich baue keinen Druck auf.
Mit der Eintracht als inoffiziellen Teil meiner Arbeit über einen unserer Kunden.
Ja.
Aber ich will es ja richtig machen und das macht es so ein bisschen schwierig.
Ich kann das Ding auch direkt zu Tommy schieben, dem fällt sofort was ein.
Der wetzt schon mit den Zähnen. Eintracht Frankfurt, was mir einfällt, ist mir zu einfach.
Du kannst ja erstmal einen raushauen und dann die anderen nachlegen. Schwarz. Ist auch nicht so einfach, das Spiel, aber ich hab da trotzdem Bock drauf.
Ich denke mal als erstes an Schwarz, wenn ich die Eintracht sehe.
Ja, Schwarz finde ich okay.
Weil ich finde, launische Diva nervt so, das ist es nicht. Und asozial ist es auch nicht. Aber
ja doch, das wäre meins. Asozial wäre meins, aber pass auf, im positiven Sinn, also wenn wir jetzt mal, es ist ja eigentlich ein völlig dämliches Wort und ich glaube auch ein bisschen historisch schwierig behaftet, aber wenn es jetzt ein politisch korrektes und vielleicht sogar weniger negativ konnotiertes Wort für asozial gäbe, also ich scheiße auf alles, wir drehen durch, irgendwie sind wir auch ein bisschen drüber, ne, wir geben, also Bruder, schlag ihn lang. So, also ich finde asozial, ne, mit all den Einschränkungen, die ich gerade genannt habe, irgendwie schon ganz geil. Also,
ja, aber asozial ist es nicht. Dann eher, man prollig ist es auch nicht.
Wir können ja Herrn Eckner auch nochmal reinholen. Also ihr könnt euch einigen, das finde ich okay.
Identität.
Das ist ja aber zu generisch. Das gilt für
alle. Jedes Stadion hat ja so seine eigene Identitätenatmosphäre und das wäre für mich bei Eintracht Frankfurt Energie, was auch ganz gut zur Stadt passt. Weil die haben mit das energetischste Stadion und das können sie natürlich auch sehr gut vermarkten mit einer energetischen Fanszene, die Tommy für asozial hält und die andere eben für sehr, sehr energisch und energetisch halten.
Also Energie passt auf jeden Fall zum neuen Trainer.
Habt ihr mitgekriegt, dass er seiner Mannschaft jetzt komplett eine Woche Trainingsfrei gegeben hat?
Echt?
Nee, warte, weil das war doch nicht er, das war doch
nach dem erfolgreichen Spiel in Mainz?
Das war der Trainer von Paderborn. Oder wer? Also einer der Zweitliga-Trainer hat seine Mannschaft komplett.
Sagen wir so, ich saß heute neben Etienne Gardet in einem Bundesliga-Fußballformat, der sich ungefähr 5 Minuten darüber echauffiert hat, dass Riel der kompletten Mannschaft freigegeben hat.
Der könnte es wissen, der Eddie.
Aber war es auch Paderborn, worüber also, gesprochen hat.
Wir können das auch so mal. Ich würde euch auch 2 Wörter zugestehen. Das finde ich okay. Also wenn wir
schwarz-weiß.
Aber ich dachte eher so an asoziale Energie oder sowas. Also das finde ich, das ist alles im Rahmen.
Aber das ist es doch nicht. Wenn du da auf die Tribünen gehst, das ist ja keine asoziale Energie.
Was ist es dann, lieber Herr Becksmann?
Das ist so, da ich immer wenn ich im Stadion sitze, kennt ihr diese Schilo und Abdi? Line, ich glaube, damit fängt Cello in irgendeinem Song an und ich, so Speech, Hand runter, ich bin Frankfurter. Das ist es, was ich so immer denke, wenn ich die sehe. Das ist so, fick nicht mit mir, aber Gude. Das ist so Eintracht Frankfurt, aber fick nicht mit mir. Und wenn wir nach Barcelona fahren, dann sind wir ja auch nicht asozial, sondern wir sind mächtig, weil asozial sind die auf den Tribünen nicht. Das ist in Dresden schlimmer.
Also wir können ja fick nicht mit mir in einem Wort schreiben, dann würde ich euch
als Hashtag. Also, sie haben leider den Marketing-Slogan, sind alle Hashtags.
Genau, also dann würde ich mal einen weitergehen, aber Nico
aber
hat...
Aber Moment, also, wir müssen das mal kurz zu Ende denken. Ich stelle mir gerade vor, wie ich vorher im Krösche sitze und sage, pass mal auf, eure neue Positionierung, mein Lieber. Ja, ihr hadert da ja ein bisschen. Und dann machst du so diese Bogenbewegung mit der Hand, sagst so, fick nicht mit mir.
So schlecht finde ich den aber nicht.
Ich glaube, weißt du, was geil wäre? Krösche wäre komplett konsterniert und Riera so, wenn er es verstehen würde, jawohl, ganz genau.
Ja, finde ich geil.
Walla, okay. Fick nicht mit mir.
Fick nicht mit mir ist schon ganz gut, ja.
Ja, okay. Lass mal gelten. Doch. Herr Becksmann hat es gelöst. Also, wir gehen auf den zweiten Verein. Und zwar, das ist der magische FC St. Pauli.
Oh, das lass mal Tommy machen, da bin ich mal gespannt. Das wird's ekelhaft.
Naja, also vor allem, wenn es einen Verein gibt, der das jetzt nicht bräuchte, dann ja wohl der FC St. Pauli. Ich bin ja gar kein so großer Fan, wie ihr wisst, deswegen muss ich da jetzt ganz kurz mal drüber nachdenken. Ein Begriff, also es würde natürlich jetzt naheliegen, sowas wie rebellisch oder links zu sagen oder gegen das Establishment. Nur wissen wir ja alle, die ein bisschen auch in dieser Branche arbeiten, so rebellisch sind die ja in Wahrheit gar nicht und so gegen das Establishment. Aber ich würde mal mit rebellisch gehen, weil ich glaube, das ist schon im Kern bei denen auch.
Oh, wir machen Nico mal zum Schluss, der musste eben anfangen. Konstantin, jetzt wirst du, was sagt dein Pauli-Claim?
Ich würde sagen, eigen-bindestrich ständig. Und zwar, weil die sind etwas eigen. Die haben eine sehr spezielle Fanschaft. Das Stadion sieht auch anders aus als alle anderen Stadien. Fans sehen anders aus als alle anderen Fans in allen anderen, sagen wir, Bundesliga- und Zweitliga-Stadien. Und man könnte das ständig hinten ran machen, weil natürlich die versuchen ja so eine Konsistenz und Konstanz in ihre Aktivitäten reinzubringen, dass sie eigentlich, egal ob sie in der ersten, zweiten oder dritten Liga spielen, zumindest wird das so verkauft, eben immer so ihrem Fundament und ihren Prinzipien treu bleiben. Deshalb eigen-bindestrich ständig. Das wäre für mich St. Pauli. Können Sie aus meiner Sicht auch besser verkaufen als manch anderer sogenannter Kultverein.
Gut. Der nächste Kunde, Nico.
Ich finde auch gut, wie Kai das schon mal niederschreibt für das nächste Pitch-Deck.
Wenn der dritte Verein Werder Bremen ist, dann nehme ich das persönlich, Kai. Das ist echt unfair, dass ich das hier immer rein soll. Ich mag ja dann doch für den Konflikt, den St. Pauli hat, aus genau das Freibeuter oder so ein bisschen anders sein und sowas alles. Aber irgendwie trotzdem Teil von dem System. Mag ich diesen Claim schon mit ein anderer Fußball ist möglich, den sie haben. Weil ehrlicherweise bringt das auf den Punkt, dass sie sich der Verantwortung der Fanszene bewusst sind und trotzdem halt nicht aus dem System herauskommen, für das sie sich entschieden haben. Und dann halt versuchen, es mit bestimmten Stellschrauben so zu machen, dass es funktioniert. Und das ist halt per se ein Eiertanz, den sie nie gewinnen können. Und gerade in der Konstellation, wie sich der Fußball entwickelt hat. Und also sagen wir so, dass St. Pauli, dass Kritiker sehen wollen würden, dass sie dann auch wirklich so sind, wie sie sind, müsste jetzt in der Regionalliga spielen. Aber dadurch, dass sie in der Bundesliga spielen, wissen wir ja alle, müssen sie Teil von etwas sein. Und trotzdem versuchen sie es ja in bestimmten Schritten deutlicher und anders zu machen als die anderen. Deswegen vielleicht anders.
Wollt ihr euch also rebellisch, eigen und ständig und anders sind im Rennen? Wollt ihr euch auf was einigen oder lassen wir das so stehen?
Ja, also auf die Gefahr hin, dass jetzt hier Nico die Deutungshoheit komplett übernimmt, aber ich finde anders schon nicht schlecht. Finde ich schon okay.
Keine Sorge, ich geh wieder in den Moderationsmodus danach, aber es
war ja beides
quasi Daily Business.
Ja, also Nico, die Herausforderung ist, dass Nico quasi aber auch schon zwei Drittel der Liga abdeckt, also mit seinem Portfolio. Das wird natürlich herausfordernd, aber ich probiere mal was. Union Berlin.
Das muss Tommy unbedingt machen, aber wir lassen lieber Konstantin ran.
Jetzt fängt Konstantin an. Ist auch der Letzte. Danach, ich hätte zwar noch ein paar, aber wir machen noch Union und dann Werder hatte ich eigentlich auch noch auf dem Zettel, Nico, aber den erspare ich dir jetzt.
Nee, mach mal, finde ich gut, aber nee, mach mal Union. Union ist gut.
Gut, die haben ja schon mit Eisern Union eigentlich schon was Geiles dastehen, deshalb könnte man das immer nehmen. Aber ich würde sagen, die müssten sich ein bisschen anders positionieren, wenn ich auch so an gewisse Persönlichkeiten im Verein denke. Die müssten so echt Ost, finde ich. Willi Orban. Viktor Orban. Nee, ich meine echt Ost. Das wäre aus meiner Sicht so. Weißt du, sie sind auch der einzige Ostverein, der irgendwas reißt im Profifußball in Deutschland. So gesehen, echt Ost.
Gut.
Ich finde ja, hier passt asozial irgendwie besser. Weil auf eine gewisse Art und Weise sind sie das ja schon. Ja,
aber so rotzig so. Sind die. Also so.
Ja, rotzig, ja, das trifft, ja. Aber die sind ja schon auch, guck mal, wenn du mal ganz ehrlich in die Kurve guckst, ist es ja nicht wie bei St. Pauli, dass du dich darauf einigen kannst, dass das der linke Verein ist. Du kannst ja, glaube ich, ja, ziemlich sicher sein, dass das...
in der Kurve.
Ja, aber dass das Parteienspektrum schon in der Kurve bei Union oder wie auch immer die hauptsächliche Fanregion ist, dass das, glaube ich, ziemlich, formulieren wir es mal vorsichtig, divers ist, was die politische Gesinnung ist. So, weil das ja nicht alles dieses von draußen draufgesetzte, das ist das St. Pauli von Berlin. Nee, ist es ja nicht. Das ist einfach ist ein Ostberliner Verein mit einer Berliner Tradition, die eh per se erstmal ein paar Leute scheiße finden. Und das aber, ich meine, ich werde die immer dafür lieben, dass sie ihr Stadion selber aufgebaut haben und da ihr Wohnzimmerkram und alle ihre Sofas da reingeschleppt haben und sowas alles.
Ja, genau, Tommy. Tommy steht ein. Tommy sagt jetzt käuflich, eh als einzelnes Wort.
Aber auch da, genau, das ist der letzte, auch da merkst du halt schon, dass der Profifußball Einkehr gehalten hat, ne?
Was nochmal dein Wort jetzt, Nico?
Asozial.
Gut. Asozial im Sinne von rotzig.
Ich möchte gerne einmal dabei sein, wie irgendeiner von euch, das wäre einer von euch, dann bei so einer Pitch-Präsentation dabei ist. Da sitzt dann der Präsident des Vereins. Also wir haben einen neuen Markenclaim für euch. Asozial.
Nein.
Mega geil, ne? Und dann geht erstmal so eine Schlägerei los.
Jetzt ist Tommy.
Ja, also vielleicht... Genau, also grundsätzlich ist natürlich ein krasses Spannungsfeld für mich. Ich begleite diesen Verein ja schon sehr lang, ja, notgedrungen, und zucke immer so ein bisschen zusammen, wenn die dann so ihr Trikot richten, wo dann entweder Paramount oder Raisin steht und gleichzeitig Nina Hagen, wer lässt sich nicht vom Westen kaufen, in die ins Mikrofon grölt. Also diese Ambivalenz finde ich ja durchaus attraktiv. Für mich wäre es, und weil ich eben weiß, wie die alle funktionieren, weil ich auch viele Leute kenne, die da entweder hingehen oder aber da arbeiten, es kann nur der Begriff ostalgisch sein. Denn das eint dort alle, die feiern dieses Osttum und all das, was das früher mal war, derart ab, ja, vor allem auch in der Vereinsführung, dass das, glaube ich, das große verbindende Element ist. Die Schlosserjungs aus Oberschöneweide. Also, ihr merkt, ich habe Gänsehosen am ganzen Körper. und dieses Scheiß, wir haben unser Stadion selber. Egal. Für mich wäre es ostalgisch, ganz wertfrei.
Ja, aber das ist es. Das ist es.
Naja, gut, aber ostalgisch ist so negativ beladen, das wird es als Vereine nie nehmen.
Nee, es geht ja nicht darum, dass sie das nehmen.
Das glaube ich nicht, dass sie es nehmen.
Aber es geht ja um Assoziation.
Ich finde auch fair, dass der Ossi in der Runde dafür sorgt, dass wir das nicht benutzen. Deswegen müssen wir auf ihn hören.
Ja, aber Vorsicht. 50% hier sind.
Ich bin ja auch gebürtiger Ossi, wenngleich in Berlin-Charlottenburg natürlich sozialisiert.
Das ist eben das Interessante. Ne? In Berlin gibt es immer noch die Trennung, aber die Unioner, ja, und natürlich bei Union ist immer ein Spannungsfeld da. Wobei, ich meine, bei St. Pauli auch, ich habe das gestern wieder gedacht, ne, da hast du Fritz Kohler als Bandensponsor und die sind jetzt natürlich in die Schlagzeilen geraten wegen ihres Sponsorings vom CDU-Bundesparteitag. Ne? Also
kannst
auch St. Pauli.
Dir vorstellen, was da los war
natürlich,
in den Gesprächen zwischen...
Eben, also es ist für alle Vereine, oder es ist für viele Vereine, auch wenn du Positionierung haben möchtest, natürlich nicht so einfach, weil am Ende bist du trotzdem mit Unternehmen irgendwo im Deal und Unternehmen machen manchmal komische Dinge.
Ja, genau. Das wird auch immer das Problem sein. So. Und deswegen auch ein kleines bisschen anders. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, Union weniger versucht, den Kompass so in die Richtung zu halten, wie St. Pauli macht. Sondern damit,
es gibt eine Sache, die ich Union zugute halten muss. Und das meine ich wirklich auch überhaupt nicht vergiftet. Was man ihnen nicht vorwerfen könnte, ist, dass sie auch nur irgendein Fakt darauf geben, was der Rest der Welt über sie denkt. Ja. Und das finde ich irgendwie, also wenn ich es mal positiv formulieren würde, irgendwie bewundernswert, weil sie wirklich, ob es ein Interview vom Präsident ist, ob es irgendeine, die scheißen auf alles. So. Und das kann, glaube ich, auch eine Identität sein, die verbindet.
Ist ja auch ein bisschen das Gegenteil von dem, was zum Beispiel RB Leipzig jetzt seit längerem versucht, die aus meiner Sicht immer so wirken, als würden sie gerne Everybody's Darling sein wollen, was ihnen einfach nicht gelingt. Aber sie versuchen es ja so ein Stück.
Aber weißt du, was da die Positioniere? Da kann ich dir sogar das eine Wort sagen, was sie von sich selber behaupten und was ich auch tatsächlich relativ belastbar finde. Das haben sie von Liverpool übernommen. Ne? Also das ist Intensität. Intensity is our identity.
Da hätte ich Energie noch eher verstanden, um ehrlich zu sein.
Energie wäre auch witzig. Also, aber ist ja mit Intensität nah dran.
Ist ja, ja. Quasi.
Ja.
So, Nico, willst du jetzt noch Werder machen oder wollen wir rein?
Gehen wir rein, oder?
Ja.
Oder wollt ihr noch Werder machen? Fangt ihr mal an. Doch, macht ihr mal. Hier sind zwei Werderaner. Jetzt sagt uns mal, was.
Ja, schnelle Runde Werder und jetzt nicht Fisch.
Nee, ich sag euch jetzt.
Geile Positionierung.
Ich sag euch jetzt mal. Was als wirklich komplett Außenstehender und nie als jemand, der überhaupt nicht verdächtig ist, auch nur sehr viel in seinem Leben über Werder Bremen nachgedacht zu haben. Aber wenn ich so zurückblicke in meinem Leben, dann fällt mir das Wort sympathisch ein. Und ich sage euch, woran das liegt. Alle Fans, die ich kennengelernt habe, waren sympathische Typen. Wenn ich mir überlege, was hatten die immer so für Mannschaften, da waren immer sympathische Typen dabei. Ich finde irgendwie auch dieses Stadion, dieser Weg dahin, das ist irgendwie auch äußerst sympathisch. Also das ist, für mich ist das Wort sympathisch. Ich finde, das ist ein sympathischer Verein.
Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn die Worte von Tommy genauso viral gehen wie die von Christoph Kramer, der ja in der letzten Runde Copa TS im Prinzip sich ähnlich über Werder geäußert hat, dass die nicht absteigen dürfen, weil die so fucking sympathisch und fucking liebevoller Verein sind. Und ich glaube, Kai, ne? Konstantin wird uns jetzt gerade zerschießen.
Ja, ist passt. Ich habe einen anderen Begriff für Werder Bremen, um das noch zu Ende zu führen. Für mich ist es einfach der prototypische, also Underdog wäre dann die Tagline, das ist der prototypische Underdog im deutschen Fußball-Oberhaus, weil die sind ein paar Mal deutscher Meister geworden, haben ein paar Erfolge gehabt, haben auch mal in Europa was gezeigt, auch in der Champions League und so weiter, sind aber rein von der Größe des Vereins her, rein vom Namen her, rein von der Stadt her ja eigentlich nicht unbedingt ein klassischer Top-Verein und haben es aber trotzdem immer wieder hinbekommen. Hat natürlich jetzt in den letzten Jahren ein bisschen dazu geführt, dass man eher so normalisiert wurde, weil man jetzt doch weiter unten steht, aber in den Jahren, wo man erfolgreich war, war man der krasseste Außenseiter eigentlich, wenn es um die Top 5 oder so in der Bundesliga ging.
Ja.
Weil du hast eine kleine Stadt, du hast nicht unbedingt ein ökonomisch starkes Bundesland, du hast jetzt nicht die mammutgroße Fanschaft wie Borussia Dortmund zum Beispiel oder Schalke 04, du hast auch nicht irgendwie so ein Bankenzentrum wie Frankfurt oder so ein Autozentrum wie Stuttgart.
Geld wie der HSV.
Ja, also du hast das alles nicht und du hast auch nicht andere Vorteile oder so eine Riesentradition wie vielleicht Kaiserslautern, ne? Wo irgendwie die schon in den 50er Jahren Fußball-Top-Adresse waren. Das hast du einfach bei Werder Bremen nicht, deshalb ja, es ist eher dann der prototypische Underdog.
Mir fällt übrigens noch was Sympathisches ein gerade, wo Konstantin da so ausgeführt hat. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Spiel es war, aber ich stand mal relativ nah an der Gästekurve, gefüllt mit Werderanern und vor allem Werderanerinnen. Und das ist mir total positiv aufgefallen. Da waren ganz vorne auch so ein paar Mädels mit dabei, die richtig Alarm gemacht haben. Und das habe ich so noch nicht erlebt, weil ich liebe ja, ihr wisst ja, ich liebe ja Ultrakultur, ich liebe Fankultur, aktive Szene, da habe ich ein Faible für. Das hat aber immer so eine gewisse Schwere oder aber Maskulinität oder aber Aggressivität auch ein bisschen. Und das war so eine richtige Partykurve. Also das war so richtig positiv. Es hat mir richtig gut gefallen, muss ich sagen. Da hatte ich direkt Bock, irgendwie mit da drin zu stehen und irgendwie mit so einem Megafon und ein bisschen Konfetti da mitzumachen.
Ein bisschen Konfetti.
Konfetti. Ja. So. Aber ja. Scheiß auf Werder Bremen. Lass mal weitermachen jetzt hier.
Nico, was sagst du?
Ist ja auch völlig egal.
Nö, aber ich ja genau, im Prinzip alles, was ihr gesagt habt, ne Kai? Ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig. Das ist der Grund, warum wir...
Absolut.
Ja, das ist der Grund, warum wir diesen Verein so mögen. Und warum er es auch dieses Mal irgendwie wieder schaffen wird, in der ersten Liga zu bleiben. Aber das ist nicht unser Thema heute. Und wir haben vorgenommen, nachdem es ja letztes Mal so gut geklappt hat, dass wir euch da draußen quasi gar nicht so ein großes Hauptthema heute geben wollen. Vielleicht, weil wir es auch gar nicht so wirklich haben. Es gibt ja nicht so jede Folge immer die großen, schweren Themen, die wir transportieren müssen. Vieles ist auch schon gesagt worden. Deswegen steigen wir dazu um, in diesem Format heute jedem von uns die Möglichkeit zu geben, mit einer News in dieses Format zu gehen, um mal zu gucken, wie weit wir damit kommen. Es kann auch sein, dass die eine News dazu führt, dass wir dann am Ende die ganze Sache einfach nur abmoderieren, weil wir uns eine Stunde die Köpfe heiß geredet haben. Oder aber wir springen von News zu News. Und ich würde sagen, wir fangen mal, Konstantin, bei dir an, um einfach mal zu hören, was du gerne heute in diesem Format besprochen haben möchtest. Was regt dich auf oder was berührt dich?
Was mich berührt, was ich jetzt am Wochenende wieder beobachtet habe, und zwar folgendes. Es gab ja zum Beispiel das Spiel St. Pauli gegen Freiburg oder auch das Spiel Fortuna gegen Hertha und es gab auch noch ein paar andere Partien. Und es gab da eben Torschützen, die gegen ihren Ex-Verein getroffen haben. Igor Matanovic, ne, gebürtiger Hamburger aus der Jugend vom FC St. Pauli, macht einen Doppelpack für Freiburg und gewinnt dadurch dann gegen St. Pauli, die ja weiterhin auf dem Relegationsplatz stehen der Bundesliga. Und dann jubeln eben solche Leute wie Matanovic oder Kovnatski etc. nach den Toren nicht und machen das auch sehr deutlich mittlerweile mit der Sorry-Pose, so nach dem Motto, es tut mir leid. Was ich aber irgendwie mal in die Runde werfen würde, ist das nicht eigentlich irgendwie etwas widersprüchlich, weil am Ende schieße ich ja nicht absichtlich daneben. Ich treffe ja absichtlich das Tor. Ne? Ich verdiene ja auch meine Tagesprämie und mein Monatsgehalt, indem ich jetzt ein Tor schieße und entschuldige mich dann dafür, dass ich eigentlich nur meinen Job erledige. Also wird da vielleicht manchmal, ich will jetzt nicht sagen, vielleicht nicht bei Matanovic, aber bei manchen Spielern ein bisschen was geheuchelt. Ist das überhaupt wirklich authentisch, ist die Frage. Und nimmt es vielleicht ein bisschen überhand, weil ich will jetzt auch, weißt du, mittlerweile wechseln Spieler mindestens alle 2 Jahre ihren Verein. Sehen wir irgendwann gar keine Torjubel mehr?
Ja, ich glaube, ich gehe gleich jetzt allererstes mal rein, weil ich finde, Torjubel sehen wir ja sowieso ziemlich wenig, weil im Zweifel immer mehr nachgeprüft werden muss, ob das Tor überhaupt zählt oder nicht. Aber Spaß beiseite. Ich finde es nicht so, ich finde es okay. Also ich glaube, das ist individuell und der Grund, warum er das macht, bei Matanovic ist ja nicht, weil er großes Szenario fürs Fernsehen machen möchte, sondern weil er offensichtlich wirklich eine Verbindung zu dem Platz hat, an dem er gerade ja 2 Hütten gemacht hat und deshalb vielleicht aus eigenem Respekt bekunden das machen möchte. Und ich finde das nicht so schlimm. Wenn er das Wappen küssen würde, wäre es, glaube ich, schlimmer, als wenn er nicht jubelt.
Tommy, deine Gefühlsregungen, als David Kownacki das 3-1 erzielt hat gegen Fortuna, hat auch nicht gejubelt, hat über 130 Spiele gemacht für Fortuna.
Ja, ich finde, man muss da ein bisschen differenzieren. Also bei Kownacki, der hat ja so geguckt, ne? Der hat sich, also das war ja fast so ein Hundeblick. Da hat man schon gesehen, der Verein ist ihm wirklich wichtig, ja, und das war, er wollte jetzt, glaube ich, und das muss man ja verstehen, es geht ja, glaube ich, weniger darum, nicht zu jubeln, als das Gegenteil von jubeln zu machen, ne? Weil was soll jetzt mal, wenn er da jetzt richtig jubelt, dann sind die Fans vom Verein, der ihm ja eigentlich auch am Herzen liegt, dem er, glaube ich, auch offiziell noch gehört, er gehört Werder Bremen, ne, aber ja. Kam von da damals, so, die will er nicht provozieren und deswegen halt sozusagen ganz offensichtlich und für jeden erkennbar das Gegenteil machen, so, und dem nehme ich das ab. Es gibt aber, und das finde ich, das ist so eine komische Koketterie, das ist fast so ritualisiert. Das macht inzwischen einfach so jeder, weil er irgendwann mal in der Jugend irgendwo spielt. Und da gibt es übrigens, Konstantin, ich habe mich gefreut, als du gesagt hast im Vorgespräch, dass das dein Thema ist. Da gibt es eine großartige Anekdote, die will ich einmal. Wir sind nochmal bei Eintracht Frankfurt im Februar 2019. Ihr erinnert euch alle an Ante Rebic. Ante Rebic trifft gegen Werder Bremen. Ja. Und jubelt ganz klassisch nicht mit diesem verhaltenen, mit dieser verhaltenen Geste. Und alle sind verwirrt, weil Ante Rebic, das könnt ihr mir bestätigen, Nico und Kai, nicht weiß, wie Werder Bremen gespielt hat. Und auch der Kommentator war verwirrt. Und alle stellt sich raus am Ende, er war gedanklich schon ein Spiel weiter gegen RB Leipzig und dachte, er hätte gegen RB Leipzig getroffen. Und hat quasi beim falschen Verein, und das zeigt ja ein bisschen, wie ritualisiert das schon ist, beim falschen Verein verhalten gejubelt. Ja, hat sich da wahrscheinlich ein bisschen drüber geärgert. Also, ich verstehe dein Störgefühl dabei. Ich finde es auch ein bisschen albern, weil am Ende, du bist Fußballer, warum machst du das, gerade als Stürmer, um Tore zu schießen? Dann freu dich halt, auch ein bisschen auch aus Respekt dem Verein gegenüber, für den du gerade spielst. Ja, also ich will nicht, dass mein Stürmer sich für Tore entschuldigt, sondern der soll gefälligst in die Kurve kommen und sich das Trikot vom Leib reißen und gelb kassieren. So. Ja, also ich bin da auch eher bei dir, Konstantin.
Wir können ja mal nochmal die Gegenprobe machen. Könnt ihr euch gerade an irgendwelche Stürmer erinnern oder Spieler, die gegen ihren Ex-Verein so richtig ausgerastet sind, weil die, keine Ahnung, noch angepisst waren oder so? Tommy nickt schon gerade. Also ich hatte jetzt gar nicht so direkt einen auf der Pfanne, aber also so ein bisschen doch, jetzt ich vielleicht und dann du gerne, ich weiß noch, wie Jan Koller, als er da bei Nürnberg angefangen hat, dann in die Dortmund-Kurve gegangen ist. Das passt nicht so ganz, aber dann ist er dann nach dem Spiel Dortmund gegen Nürnberg, als er für Nürnberg gespielt hat, in die Dortmund-Kurve gegangen ist, sich hat feiern lassen, dann wollten die den ja abschlachten, also in der Nürnberg-Kurve, die eigenen Fans, als er wieder zurückgekommen ist. Also das war wirklich krass, also und da muss ich auch wirklich sagen, also hardcore dämlich von Koller, das war nämlich die Saison, wo Nürnberg sogar abgestiegen ist und wo die jeden Punkt gebraucht haben und dann in Dortmund verkackt haben. Passt nicht so ganz das Beispiel, aber du, Tommy, kannst du dich noch an einen erinnern, der gegen seinen alten Verein hardcore gejubelt hat?
Ja, also das ist natürlich eine sehr persönliche Anekdote. Der liebe Sandro Wagner hat mal tatsächlich, als er dann zu Darmstadt gewechselt ist, und dazu muss man wissen, dass er vorher in der Trainingsgruppe Obacht 4 war bei uns, weil man wollte ihn mit seinem teuren Vertrag loswerden und er musste alleine aufs leere Tor auf dem Nebenplatz schießen. Also das ist Trainingsgruppe 4 bei Hertha BSC. Also sagen wir mal so, der Groll, den er in sich hatte, war vielleicht gegebenenfalls nachvollziehbar. Und dann hat er, ist er zu Darmstadt gewechselt und hat gegen uns getroffen. Und jetzt kommt's, er hat das eigentlich, also das ist eigentlich das Absurdeste überhaupt. Er hat richtig krass gefeiert, richtig krass, ist so in die Ostkurve gelaufen, wo du schon denkst, Digga, meinst du das jetzt ernst? Hat so auf die Kurve gezeigt und hat sozusagen so eine verneinende Geste gemacht. Nein, nein, euch meine ich nicht. Um dann über die Kurve nach links und rechts zu zeigen und zu sagen, euch meine ich. Also er hat es geschafft, innerhalb dieser kurzen Zeit auch noch zu differenzieren, hat immer wieder so beschwichtigt in die Kurve, nee, ihr nicht, aber ihr alle anderen.
Das war großartig. Aber meinst du, die intellektuellen Highroller haben das gecheckt, oder?
Nee, die haben geschrien.
Die Frage wäre noch, in welcher Trainingsgruppe ist eigentlich aktuell Pascal Clemens?
Pascal Clemens hat verlängert und wird jetzt, ist jetzt wieder im Kader. Das war ja einfach nur, wir haben ihn einfach nur erpresst. Ja,
minimal erpresst. Du spielst es in der Regionalligamannschaft. Ich habe natürlich einen Fußballer, der mir sofort in den Sinn gekommen ist, der einfach besser als eigentlich nahezu jeder andere Fußballer 2026 Profifußball verkörpert. Robert Lewandowski hat natürlich trotzdem bei jedem Tor, was er gegen den BVB erzielt hat, als er bei Bayern war, trotzdem einfach gejubelt, wie immer. Weil der ist so ein Vollblut-Profi-Millionär, dass dem das alles scheißegal ist. Wenn du dem genug zahlst, dann schießt der Tor.
Ich bin Vollblutmillionär. Mit jeder Faser meines Körpers bin ich reich.
Mit jeder Faser bin ich einfach Multimillionär und Profistürmer. Vielen Dank.
Der klopft sich immer auf den Geldschein. Also,
aber ich könnte mir vorstellen, bei Robert Lewandowski, und damit meine ich nicht, dass er dafür zu blöd ist, aber ich glaube, dass ihm die Problematik gar nicht bewusst ist. Ich glaube, der checkt das gar nicht.
Ich glaube, der checkt das voll, aber das ist ihm sowas von egal. Weil ja, der einfach so sagt, ich werde bezahlt, um Tore zu schießen, zahlt.
Also dann sollte so einen geilen Scheinejubel haben, wo der dann irgendwie nur die Fuffis so raushaut. Also
Floyd Mayweather-mäßig so, yeah. Ja.
Aber wer natürlich auch immer feiert gegen Ex-Vereine, weil er wirklich auch sagt, ist mir scheißegal, immer ein bisschen drüber feiert, ist Davy Selke. Also der hat bisher, glaube ich, gegen jeden seiner Ex-Vereine gefeiert. Boah. Auch bei uns schon, ja.
Ja, weil der immer in dem Moment, in dem er ist, ja lebt. Und das ist dann das Wichtige. Das muss man nehmen, also ehrlicherweise mit dem Ansatz von Konstantin, ja nicht zugute halten, dass er der Einzige ist, der es richtig macht.
Ey, mit Davy habe ich auch meinen Frieden geschlossen. Also ich mag den. Vielleicht kommt er irgendwann auch nochmal zur U21 von Werder zurück. Das wäre auch schön.
Aber Max Kruse gegen den Ex-Verein getroffen? Da wäre ich auf die, ich denke, dass er auch da einen ganz coolen Jubel hinlegen würde.
Gegen Herrn Kovac. Stimmt.
Gegen Beşiktaş auf jeden Fall.
Ja, das hat das sowieso.
Gute Frage. Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht.
Ja, ich überlege mal gerade, weil Max Kruse ist für mich immer, also wenn es eine knifflige Frage im Profifußball gibt, dann frage ich mich immer, was würde Max Kruse tun?
Finde ich eine sehr gute Frage.
Und sonst so?
Also wie sind wir jetzt da verblieben? Also wir sind jetzt eigentlich im Grunde alle der Meinung, nee, stimmt gar nicht. Konstantin und ich mögen es nicht und ihr sagt es mir egal.
So. Ja, mir ist das relativ Wayne, muss ich sagen. Können sie machen, können sie sein lassen, solange du jetzt nicht so super provozierend jubelst, um richtig Leuten auf den Sack zu gehen.
Ach, selbst das gehört doch dazu. Aber
lass uns mal kurz diesen Filter Ex-Verein runternehmen, weil ich finde, da steckt ja ein bisschen was drin. Es gibt ja die große Diskussion über Vinicius Junior, ja, der ähnlich wie Werder Bremen bei den meisten die Assoziation sympathisch hervorruft. Und der ja im Grunde ausschließlich vor gegnerischen Fankurven jubelt, irgendwelche Heulgesten macht oder tanzt oder wie auch immer. Und ich kann natürlich verstehen, dass man das, ne, ich habe ja auch eine gewisse Historie mit Raphael Schäfer von Nürnberg damals, der auch mal vor unserer Kurve exzessiv gejubelt hat und dann fast verprügelt wurde von den platzstürmenden Ultras. Ich finde das dann immer scheiße in dem Moment, weil ich mich natürlich aufrege, aber in Wahrheit ist das doch völlig geil. Das würde ich halt safe auch machen.
Natürlich.
Also wenn ich gerade vor der gegnerischen Kurve eine richtig geile Bude mache, ey, dann bin ich der Erste, der da in der Kurve steht und richtig feiert. Ich finde das mega geil.
Also
das bringt auch mehr Feuer rein einfach.
Das wollte ich auch gerade sagen. Also es ist ja für die Stimmung oder Atmosphäre schon eher zuträglich. Also total. Das finde ich so.
Das ist mir sogar lieber als wie gesagt, diese Wischi-Waschi-Jubel, die natürlich manchmal mittlerweile entstehen durch VAR und knappe Abseitspositionen, gibt es auch, ne, ist ein bisschen schwieriger geworden. Aber ich finde es eigentlich viel, viel geiler, wenn einfach ein bisschen provoziert wird. Genauso wie Mourinho, ne, mit irgendwelchen Jubeln, die er da teilweise gezeigt hat, in wichtigen Spielen gegen Barca oder so, wo er dann aufs Feld stürmt und alle provoziert. Das ist eigentlich das Beste, was du haben kannst. Also,
natürlich.
Und ich meine, es gibt ja auch so andere Dinger, zum Beispiel jetzt hier das Bochum gegen Hertha. Da hat der Bochum das 1-1 geschossen jetzt vor einer Woche. Tommy erinnert sich eventuell noch. Übrigens ist das zweite Mal innerhalb von was, 3 Jahren, dass Bochum in der Nachspielzeit quasi die Herzen Herthas bricht. War ja damals bei Schlotterbeck auch in dem Abstiegsspiel.
Aber erzähl da nochmal.
Ja, also genau, hat Schlotterbeck ja auch, weißt du, nach dem Eck, nee, aber da war ja dieser Eckstoß, genau, und da haben Morgalla trifft da. Und ich meine, Bochum hat einen Punkt geholt im Olympiastadion, okay, ist in Ordnung, Bochum steigt eh nicht ab, aber, oder, sehr unrealistisch zumindest, aber die haben ja trotzdem exzessiv gejubelt. Und ich fand auch, das war auch so ein bisschen so, yo, wir haben einen Punkt geholt, aber yo, wir haben gerade in einem anderen Team mal richtig in die Suppe gespuckt. Also voll. Ein bisschen vom Jubel her war das schon dabei.
Da freuen sich aber alle auch ein bisschen mehr, so, ne, muss man sagen.
Kann schon sein, ne? Aber ich fand so, das war auch sehr emotional, weil nicht, jo, wir haben einen Punkt geholt, der jetzt auch irgendwie nichts ändert an unserer Saison. Wir sind eh im Mittelfeld und wir steigen nicht auf, wir steigen nicht ab, ne? Wir werden Elfter. Aber auf der anderen Seite, wir haben jetzt gerade einen Aufstiegskontender gekillt hier in dem Moment. Lass uns mal richtig feiern. Also ein bisschen schon, das ist ja auch teilweise am letzten Spieltag so, dass irgendeine Mittelfeldmannschaft und die knockt jemand aus dem Aufstiegsrennen oder schießt jemand in die dritte Liga, da jubeln die auch oftmals ein bisschen mehr, obwohl es eigentlich nicht für sie war.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann auch liegt, dass daran liegt, dass da auf dem Feld dann ordentlich Hass war. Zum Beispiel, dann freue ich mich auch. Also wenn du dann dich ordentlich gebieft hast, dann ist das ja auch geil, dann irgendwie einen Punkt zu holen oder zu gewinnen.
Aber oder da frage ich mich Spieltag, ne, wenn es so richtig heiß wird nochmal.
Weil du gerade sagst, Konstantin, ja, denen ging es nicht mehr um so richtig viel. Ich hatte immer die Überlegung, und ich weiß, deswegen bin ich auch kein Sportler, weil das ein total unsportlicher Gedanke ist, aber ihr kennt doch immer diese Konstellation, Mainz spielt gegen Gladbach. So, Gladbach ist sicher Vierter und Mainz kämpft ums Überleben. Ne? Da geht es jetzt um jeden Punkt. So. Und dann würde ich doch, wenn ich so Mainzer wäre auf dem Spiel, sagen, Jungs, könnt ihr mal jetzt aufhören, hier zu sprinten und zu grätschen? Das kann euch doch scheißegal sein. Bei uns geht's ums Überleben. Und ich glaube, ich wäre geneigt, als Gladbacher dann auch einfach mal so ein bisschen Halbgas nur zu geben. Also, weißt du, wenn die anderen vielleicht auch sympathisch sind. Ich finde das so unsympathisch, wenn die dann so sich so richtig anstrengen, weil die natürlich sich nichts vorwerfen lassen wollen. Aber wenn die dann so, du weißt, es geht um nichts und die hauen sich in jeden Ball rein, da denke ich, ach so, ist das irgendwie auch albern, oder?
Aber das ist ja am 34. Spieltag, das werden wir jetzt auch wieder sehen, je nach Konstellation, gerade in der zweiten Liga, wo es ja am 4 nach geht und hast dann so Mittelfeldteams wie Karlsruhe und Kaiserslautern, die eben, die werden Siebter oder ach, das ist auch egal, ne? Also nicht ganz, weil da geht es meistens noch so ein bisschen um Bremen, Gelder, also die Erlöse am Ende der Saison. Aber in sich geht es um sehr, sehr wenig für die Spieler. Und wenn die dann gegen den Aufstiegs- oder Abstiegskandidaten spielen, hauen die nochmal alles raus. Und wie gesagt, da jubeln manchmal Teams hinten raus am 34. Spieltag, die nur dem anderen Team was versaut haben, was auf eine gewisse Art und Weise auch lustig ist, aber also ne, in dem Moment. Aber das ist irgendwie total, es steckt so total drin. Aber macht es natürlich auch besser, als wenn jetzt irgendein Team dann plötzlich Halbgas 0-5 verliert, ne? Weil das ist dann auch doch doof für alle anderen.
Naja. Habt ihr kurz, ich will auch kurz, darf ich kurz einen spontan, weil es mir gerade in den Sinn kommt, weil du über das Spiel gegen Bochum sprachst, darf ich spontan auch einen Quiz machen oder eine Erfahrungsfrage an euch?
Ja, bitte. Du darfst alles, was du willst, Tommy.
Habt ihr, gibt es bei euch eine, also bei euch, Konstantin, kannst du mal drüber nachdenken, bei der AC Milan?
Ja, bitte.
Sieg am Wochenende. Gibt es bei euch eine Vereinslegende, die ihr immer als Vereinslegende empfunden habt und irgendwann im Laufe eures Lebens festgestellt habt, dass die das gar nicht so sieht, sondern eigentlich sich eher bei der Traditionsmannschaft von einem anderen Verein sehen würde? So beim klassischen Hallenmasters.
Ja, die habe ich interviewt.
Sag mal.
Also es sind zwei Varianten und es geht bewusst um...
Ja, bei dir ist wahrscheinlich, ich weiß, wer bei dir ist, ja.
Es ist ja nicht dumm, es gibt zwei, es ist ja nicht dumm, also bei dem einen ist es...
Markus Daun oder wer war das?
Lass mich kurz, aber ich habe schon, also für mich selber das so eingeordnet, mir war aber klar, dass das nicht ist. Und trotzdem ist es Karl-Heinz Riedle. Karl-Heinz Riedle ist für mich einer der größten Werder-Stürmer, die je bei Werder Bremen gespielt haben, der aber natürlich als Markenbotschafter von Borussia Dortmund und mehr Zeit da, dort ja seine Präsenz hat und auch seine Erfolge gefeiert hat. Aber für mich ist er immer der Typ, der quasi in diese Ägide von Menschen gehört hat, die mir Werder Bremen groß gemacht haben, so durch die Art, wie er war. Und den habe ich mal für so ein Format interviewt und ich hab quasi selber dafür gesorgt, dass er da war, weil ich Werder gesagt habe, ich will Karl-Heinz Riedler haben in diesem Format. Und dann war es auch so, ja, Nico, schön, dass wir uns kennen, aber ich bin ja eigentlich gar nicht mehr so viel hier, deswegen freue ich mich, das war mir scheißegal. Und der zweite ist natürlich so ein bisschen Claudio Pizarro, der ist aber fast so obvious, weil der ist halt 50-50. Da hat er es ja wieder gesagt, wenn Bremen mich braucht, da bin ich da. Aber natürlich ist bei Bayern München in der Position mehr zu holen als bei Werder Bremen.
Ja, der ist Markenbotschafter Bayern, ne? Turnt wirklich überall rum. Also ich habe mir gerade, das ist eine gute Frage, Tommy, muss man sagen. Ich überlege gerade, wie Rudi Völler das wohl sieht.
Auch. Guck mal, Rudi Völler ist der Grund, warum ich Werder Bremen-Fan geworden bin.
Also Rudi ist ja schon, finde ich, bei Bremen groß geworden. Klar ist danach, selber mal, AS Rom und Leverkusen. Ach nee, Olympique. Oh Gott, also war er ja auch noch. Der wird sich, also ob der sich so als Bremer sieht, bin ich mir nicht so sicher. Also jetzt inzwischen sowieso mehr Leverkusen. Aber, also bei uns, wobei jetzt machen wir mal das Quiz, ist Quiz im Quiz. Nico, Windenrufer oder Rudi Völler?
Rudi Völler ist der Grund, warum ich Werder-Fan geworden bin.
Windenvöller oder?
Was?
Windenvöller?
Rudi Völler ist der Grund, warum ich Fan geworden bin. Windenrufer hat aber am Ende des Weiß Gott noch mehr dazu beigetragen, dass ich mich in den Club verliebt habe.
Okay. Aber was vermutest du? Also würde Rudi sagen, er ist Bremer Legende? Wahrscheinlich eher nicht, ne?
Nein, der ist Leverkusener Legende.
Ich habe eine Frage an euch Werderaner. Glaubt ihr, dass sich Naldo mehr als Bremer sieht oder mehr als Schalker?
Weiß ich nicht. Sie sind mit einer Bremerin verheiratet, auf jeden Fall.
Ja, aber er arbeitet bei Schalke oder ist, weiß ich, Jugendtrainer gewesen, Co-Trainer und so weiter.
Ja.
Er ist nicht mal unter den Top 100, also der Legenden.
Einer der besten Abwehrspieler.
Der ist Brasilianer. Ja. Wolfsburger ist er auch.
Also ich frage mich bei André Wiedener, frage ich mich das. Also weil der, da gibt es ja zumindest auch, der hat seinen eigenen Tanz.
Also ich sage immer, warum ich euch gefragt habe, weil bei mir ist es nämlich Darius Wosch. So, Darius Wosch ist für uns eine Vereinslegende. Das liegt natürlich maßgeblich nicht daran, dass er 1 Milliarde Spiele für uns gemacht hat, sondern dass er gegen deine AC Milan, Konstantin Eckner, das 1-0 in der Champions League erzielt hat, bei uns den Spitznamen die Zaubermaus hatte und natürlich ein überragender Spieler war. Ja.
Und für mich aber einfach der Typ im Regenbogen-Faber-Trikot vom VfL.
Ja, genau. Und wenn du ihn fragst, da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen. Der versteht die, da regt ihn schon die Frage auf. Ja. Der ist halt Bochumer. Der ist so krass Bochumer, dass der sagt, Hertha, ach stimmt, da habe ich auch mal gespielt. Das haben wir ihm lustigerweise letztens nämlich auch im Stadion gesagt, den haben wir da getroffen. Und da musste er ja auch lachen. Er meinte, ich bin gerne hier, aber Jungs, ich bin schon Bochumer.
Das ist eine sehr gute Frage. Macht sehr viel Spaß, darauf rumzudenken.
Was ist mit Arthur Wichniarek? Sieht er sich mehr als Bielefelder oder mehr als Hertaner?
Kann ich dir sagen. Ich stand neben dem am Pissoir, als Bielefeld tatsächlich ja dann noch gegen uns gewonnen hat. Ja. Oder war es gewonnen oder 2-2, weiß ich nicht mehr.
Okay.
Und der hat sich richtig gefreut. Ne? Und
also sieht es mehr als Herr Tarner?
Nee, der ist für Bielefeld.
Als Bielefelder, ja, das würde ich.
Nee, weil er ja nur in Bielefeld getroffen hat.
Bei uns Ja, da gibt es natürlich dann auch noch so lustige Konstellationen, dass es manche gibt, die hatten eben bei einem Verein richtig Erfolg und sehen sich dann vielleicht eher da, auch wenn es da kürzer waren. Ein Spieler, der von jedem seiner Ex-Vereine als Legende gesehen wird, Zlatan.
Ja, den wollte ich, hatte ich schon auch auf der Pfanne.
Ja, aber der so würde Inter, bei mir 3 Jahre, AC, 6 Jahre, Juve.
Er sieht sich als Legende.
Ja.
Was? Bei jedem Verein.
Aber ja, aber auch, ich glaube, viele Vereine hätten ihn gern so als Botschafter.
Aber am Ende ist auch AC Milan sein Verein.
Natürlich, er war ja dann auch Berater der Eigentümer und so weiter jetzt.
Ja. Okay, aber da habe ich noch eine Frage an euch. Ja. Mats Hummels, Bayern oder Dortmund?
Dortmund.
Safe.
Aber Bayern ist schon sein Jungverein, ne? Das ist schon.
Ja, aber irgendwie ist ja Bayern, also ist auch nicht so smooth gewesen dann, oder?
Nee. Toni Kroos, Bayern oder Real?
Keine Ahnung, kann ich mir vorstellen. Hat der überhaupt mal bei Real gespielt? Die 3 Spiele? Der hatte doch kaum Impact auf Real.
Der sieht sich als Rostocker oder als Kreisler.
Ja, genau. Genau.
Ich glaube, Toni Kroos würde wirklich so sagen, ich sehe mich als Greifswalder. Das wäre
sag mal, wie ist denn das, Konstantin, wenn wir jetzt schon ins Quatschen kommen? Ne?
Ja.
Das ist ein bisschen auch Ziel dieses Podcasts. Der Vater von Toni Kroos, der hatte doch eigentlich auch mal Großes vor mit Greifswald, oder? Wollten die da nicht mega angreifen und haben dann irgendwie ständig die Trainer wieder rausgeschmissen, weil er am Ende doch nur das Sagen hat? Was ist denn daraus geworden? Wo sind die denn jetzt?
Ja,
gerade?
Er ist ja nicht mehr in Verantwortung. Ja, die waren ja mal in der Regionalliga Nordost, waren die mal richtig gut dabei eine Zeit lang, aber haben eben nicht den Sprung in die dritte Liga geschafft. Das ist natürlich auch schwer, weil ein bisschen Infrastruktur fehlt schon. Aber die hatten da mal mit Motor Greifswald immer mal so Ansinnen gehabt, aus der Regionalliga nach oben zu starten.
Ja, wenn Toni lieber in die Icon League als in die Regionalliga investiert.
Ja, ich auch gedacht. Ne? Was für ein Arsch.
Ja, ich glaube, es ist aber auch nicht, also gerade Regionalliga wissen ja viele, die irgendwie mit einem Verein verbandelt sind, der in der Regionalliga unterwegs ist. Das ist auch mit die schwerste Liga, um da rauszukommen. Frag mal Rot-Weiß Oberhausen oder so, die da eben seit Jahr ein, Jahr aus drinstecken, weil nur einer steigt auf, maximal. Manchmal steigt ja aus einer Liga gar keiner auf. Frag mal Lok Leipzig. Insofern sehr, sehr schwer da rauszukommen. Und du hast ja auch mit vielen anderen Traditionsvereinen zu tun, die da irgendwie auch, ich meine, Carl Zeiss Jena wurde ausgezeichnet, ich glaube, für irgendwie eins der besten Stadien Europas und die sind irgendwie Fünfter in der Regionalliga. So. Beispiel.
Wollen wir nochmal eine andere News machen? Oder
wollen wir? Ja, dann hau mal raus, Kai. Was hast du?
Ich hatte mit, dass die Rekordtorschützin vom VfL Wolfsburg, Alexandra Popp, zur kommenden Saison in die dritte Liga zu Borussia Dortmund wechselt.
Zweite Liga.
Dritte, oder?
Dritte.
Na, sie wechselt ja in die zweite Liga, weil die ja schon so gut wie durch sind.
Ja.
Das ist Faktencheck, Herr Eckner. Aber
ich schaue
weiter.
Mal kurz nach. Okay. Regionalliga West, wir rufen es kurz auf. Erster ist Köln, zweiter ist Dortmund.
Okay.
Also sie könnte in die zweite Liga wechseln, vielleicht ist es aber...
Erstes, aber diesen Punkt gleich.
Finde ich aber schon ganz interessant. Sie begründet das natürlich damit, dass sie schon als Jugendliche in BVB-Bettwäsche geschlafen hat, großer Fan ist und noch irgendwie zu einem Zeitpunkt dahin wechseln wollte, wo sie noch fit genug ist, um das auch genießen zu können. Dortmund feiert das ab, ist ja auch ein geiler Move, muss man sagen. Und ich finde das irgendwie auch ganz interessant. Also ich mag Alexandra Popp, dann können wir wieder ein Quiz machen. Was glaubt ihr, war der Ausbildungsberuf von Alexandra Popp? Ich gebe mal drei vor. War sie A bei der Polizei? War sie B bei den Maurers? War sie C Tierpflegerin im Zoo? Oder war sie die Tankwärtin?
So geil, wie die ganze Sendung mittlerweile nur noch aus Quizzen besteht. Ich muss mal
also
noch
es war C, aber ansonsten, jo.
Was war C? Tierpflegerin?
Tierpflegerin.
Ja, die ist eine Ausbildung zur Tierpflegerin. Das finde ich gut. Ja,
aber ist euch aufgefallen, da ist mir was aufgefallen. Die wurde ja im Stadion... wurde das ja verkündet auch nochmal irgendwie, ne? Und da hat das ganze Stadion gejubelt, aber nicht die aktive Fanszene. Die fand das entweder völlig egal oder scheiße. Wissen wir da mehr?
Die vom BVB?
Ja.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass in der Dortmunder Fanszene auch gilt, keine in der ersten Reihe.
Meinst du, ist das so?
Ja, ziemlich sicher. Dementsprechend, also ich finde ja den Aufschlag, den sie machen, schon stark, ne? Und ich finde deswegen auch gut, aber das ist nicht die Fanszene, die das aktiv begleiten sollte.
Also das habe ich gar nicht gesehen. War das quasi bei den Herren im Stadion, haben die das vorgestellt?
Okay. Ja, sie wurde ja vorgestellt.
Aber die Südtribüne hat ja schon ein bisschen Laola mit ihr gemacht.
Ja,
ne?
Klar. Ja, ich meine, sie haben ja auch noch den Move gemacht mit Kellermann. Kellermann ist ja als Sportdirektor bei den Frauen, genau.
Aber da sind wir ja, finde ich, auch bei dem entscheidenden Punkt dabei. Ist eine tolle Nachricht und ich muss mal sagen, Borussia Dortmund, dass sie da mit All-In gehen und was sie da reinballern. Auch krass, ne? Muss man sagen, so, ich meine, die stellen sich da wirklich eine super Truppe in der noch dritten, jetzt zweiten Liga zusammen.
Ich habe übrigens Faktencheck ganz kurz, also sie sind Zweiter in der dritten Liga, nur der erste steigt auf, Köln 2 hat mehr, ein Spiel mehr. Wenn Dortmund gewinnt, sind sie aufgrund des Torverhältnisses wieder vorbei, aber ein Aufstieg ist noch lange nicht sicher in die zweite Bundesliga.
Ja, trotzdem werden die aufsteigen in die zweite Bundesliga, das werden sie schon schaffen.
Trotzdem.
Ja, und genau wie Mainz 050 es mit dem Abstieg in der Bundesliga zu tun hat. Egal, ob sie noch drin stecken oder nicht. Das werden sie schon schaffen. Und gehen wir mal davon aus, dass sie es schnell schaffen. Dann ist ja mein Grundcredo eh immer für den Fußball der Frauen, dass du musst nicht versuchen, die Herren-Fankurve davon zu überzeugen. Du musst an anderer Stelle die Communities bilden, damit der Frauenfußball wirklich eine Substanzchance hat.
Ja, glaube ich auch.
Und das dann mach das lieber vor der Haupttribüne oder vor dem Familienblock oder so und jubel es da und freu dich, dass die alle kommen und mach da die Autogramme, aber nicht vor Südtribüne.
Nicht vor den Desperados.
Mittelreihe.
Aber Frage, Jungs, ihr seid ja auch Kenner des Fußball der Frauen. Wie ist denn das? Jetzt ist die natürlich auch nicht mehr die Jüngste, aber die zerschießt da schon alles in der zweiten Liga, oder? Oder in der dritten?
Safe. Also in der dritten sowieso, alles in der zweiten auch. Dritten ja.
Sowieso, aber selbst in der zweiten macht die 40 Hütten.
Ja, ne?
Ja.
Sowas mag ich ja einfach, auch so ein bisschen.
Einfach, das brauchst du ja immer nur Flanke, Bob, Flanke, Bob, Flanke, Bob.
Nee, nicht Bob, Pop.
Ja, genau, Flanke, Pop, dankeschön. Also wenn die das gut machen, irgendwann werden sie, glaube ich, aufhören, weil es einfach unfair ist. Und ansonsten kannst du nicht einmal wirklich, wenn du schlau spielst,
Aber wie steht ihr dazu? Es wird ja auch immer so kolportiert, dass dann die nächsten großen Traditionsvereine im Herrenfußball mit ihren Frauenteams nachrücken. Also der VfB ist ja, glaube ich, jetzt auch on the edge, so ein bisschen in die erste Liga und Turbine, SGS runtergehen. Also seht ihr eine Überlebenschance? Ich frage mal dich, Nico, du bist ja da auch viel involviert. Siehst du eine Überlebenschance quasi für die reinen Frauenfußballmannschaften?
Nein. Und sagen wir so, ich glaube, das ist der Heldentod, den du sterben musst, damit das Projekt in sich größer wird.
Wahrscheinlich ist es so, ne? Auch wenn es irgendwie schade ist.
Aber das haben wir doch im Intro auch. Wenn es bei den Männern läuft, dann gönnen wir uns auch mal eine Frauenmannschaft.
Genau, und das stimmt ja auch. Und ich, was ich eben meinte, ist ja schon bewusst, eigene Communities, also eigene Fans besorgen, also erarbeiten, um es groß zu machen. Aber es braucht ja schon die Power, um es wirklich vernünftig anzusetzen. Und, ja, und ich glaube, gerade in den Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, braucht es halt diese etablierten Bundesliga-Vereine mit Tradition, die den Transport leisten, damit es zumindest eine Sichtbarkeit bekommt. Weil SGS Essen kann so viel machen, wie sie wollen. Dass der HSV das Stadion öffnet für seine Frauen, ist trotzdem mal eine andere Ansage. Und ich würde mir eher wünschen, dass da mehr kommt und dass auch die BVB seine Frauen in der Bundesliga-Saison jedes Spiel im Stadion machen lässt und sowas alles. Mhm. So, aber das heißt automatisch, dass sie sterben müssen. Guck mal, je nachdem, wo wir uns befinden, ist es ja immer noch die Frage, in Frankfurt hat sie auch funktioniert, dass sie durch eine Fusion halt im Prinzip der alte Verein ein neuer Verein geworden ist. Aber der Geist steckt ja irgendwo noch hinten drin.
Also was, glaube ich, echt herausfordernd ist, dass nach meinem Kenntnisstand alle Vereine noch defizitär sind. Ne? Also ich habe jetzt gerade mal gehört, Lyon verbrennt jedes Jahr 20 Millionen Euro nur für die Frauentruppe. Und das ist einfach das Real Madrid, oder war es zumindest relativ lange, der Welt, weil es fast unmöglich ist, gerade bei den aktuellen TV-Verträgen, selbst bei den niedrigeren Gehältern, die viel zu niedrig sind, eine Frauenfußballmannschaft profitabel zu bekommen.
Das, ich meine, du hast ja selbst die WSL, also die englische Frauenbundesliga, also die Premier League der Frauen quasi. Selbst die denkt ja darüber nach, jetzt frisches Kapital durch Darlehen einzuwerben, weil einfach mal ein defizitär ist, obwohl die ja, also die WSL ist ja schon wirklich das Beste, was jetzt rein von der Liga her, was man in Europa hat, und selbst die sind trotzdem defizitär und brauchen jetzt vielleicht Darlehens, um den Push voranzutreiben. Und ansonsten ja auch, ich meine, Eintracht Frankfurt sagt das ja auch immer, ja, wir geben so und so viele Millionen pro Jahr eben für unsere Frauenabteilung aus, ne, nach der Fusion und so weiter, machen wir gerne, aber sind eben so und so viele, die stellen wir bereit, aus eben dem, was wir mit der Männermannschaft dann generieren. Aber am Ende ist es ja so. Ne? Und das ist ja bei den anderen Vereinen nicht anders. Also bei Bayern München oder so, manche sprechen mehr drüber, manche weniger. Und die Ligen selber sind eben auch alle nicht in den grünen Zahlen momentan oder in den schwarzen Zahlen.
Ja, mach du mal, Tommy, Entschuldigung.
Da wollte ich kurz einhaken, da habe ich einen Appell. Ja, ich habe kurz überlegt, ob ich es negativ formuliere, aber ich würde es jetzt positiv formulieren. Ich bin ja viel in auch sozialen Medien unterwegs, lese mir da vieles durch, manchmal auch zu viel, um ehrlich zu sein.
Du kennst dich aus im Internet, ne?
Ich kenne mich aus. Internetführerschein habe ich gemacht. Ja. So, und da fällt mir ganz oft auf, da gibt es natürlich in gewissen Bubbles oder auch bei gewissen Themen, gerade wenn so Mario Basler mal wieder was sagt und so, da gibt es furchtbar viele Leute, die da drunter kommentieren, ja, und warum verdienen die weniger als die Männer, und es müsste doch gleich sein, und, ne, und das ist genauso guter Fußball und, und. Und da denke ich mir immer, wenn die alle, die sich da berufen fühlen, einen Kommentar drunter zu setzen und zu kritisieren, dass die Frauen nicht genauso viel verdienen wie die Männer, wenn die alle regelmäßig Fußball der Frauen gucken würden und einschalten würden, dann wäre der ganzen Sache nämlich schon ganz schön geholfen. Dann würden nämlich auch die TV-Anstalten sehen, dass da ein echtes Interesse besteht. Und dann würden die auch mehr verdienen. Ja. Lustig, ne?
Ging ja, ganz und da einfach. Ist aber das Problem, das muss eben besser abgestimmt sein. Weil nehmen wir jetzt zum Beispiel einfach mal vom letzten Wochenende jetzt. Hamburger Sportverein. Ne? Hamburger Sportverein in der Männer-Bundesliga spielt am Abend gegen Borussia Dortmund. Und das zieht natürlich viele HSV-Fans an. Sie spielen am Nachmittag bei Eintracht Frankfurt. Die Frauenmannschaft spielt am Nachmittag bei Eintracht Frankfurt. Wie, also selbst der Fan, der möchte, wählt natürlich dann am Ende sehr wahrscheinlich HSV gegen Dortmund in der Männerbundesliga, aber selbst wenn man möchte, wie soll das funktionieren? Also du, wenn du weiter als Frauenbundesliga deine Spieltage ganz normal am Samstag, Sonntag machst, wie alle anderen auch und wo alle anderen großen Sportevents sind, dann brauchst du dich nicht zu wundern, dass bis auf ein paar einzelne Inselspiele und Eventspiele eben die Stadien leer bleiben und bei Magenta oder The Zone und wo auch immer niemand weiter einschaltet. Deshalb sollte man die Spieltage aus meiner Sicht eben auf Tage legen, wo weniger los ist.
Gibt es ja. Also Einspruch, ich mag den Ansatz.
Es gibt nur ein Montagsspiel, das ist es. Also ist alles,
ja, genau.
Ist dir was aufgefallen? Montagsspiel meistens relativ schlecht besetzt. Irgendwie Jena und so spielt gerne mal am Montag.
Union Berlin hat heute gegen Werder Bremen.
Das war mal ausnahmsweise mal ein relativ gutes Spiel. So. Da waren aber auch schon viele Graupenspiele, also nicht Graupenspiele, aber es waren oft so unattraktive Teams, Hoffenheim und so weiter.
Trotzdem Einspruch erehren, das ist das, was ich vorhin schon meinte. Fußball der Frauen wird nicht als das funktionieren, was da in Vision drin steckt, wenn du versuchst, den Fußball der Männer, die Fans dabei abzugraben. Das funktioniert nicht.
Du hast aber trotzdem nur eine begrenzte Zahl von Fußballfans erstmal, ne?
40 Millionen Frauen in Deutschland, die gibt es. Und die 40 Millionen Männer in Deutschland sorgen dafür, dass Fußballspielern in Deutschland 17 Millionen Gehalt jährlich gezahlt wird dafür, dass sie mittelmäßig gegen Ball kicken. Dann sollten auch 40 Millionen Frauen in Deutschland in der Lage sein, den Fußball der Frauen auf ein Level zu bringen, dass sie zumindest nicht mehr nebenbei arbeiten müssen, indem sie bereit sind, mit 10.000 Leuten zum Spiel von Werder Bremen regelmäßig zu gehen und nicht nur 1.500, wovon die Hälfte auch noch wieder die Ultras sind, die den Support machen. So wird es nicht funktionieren. Es funktioniert nur dann, und Tommy, spring mir zur Seite wieder, das ist ein ganz normales, auch da wieder ein Culture-Ding, weil wenn du nicht in deiner eigenen Subkultur das Fundament gießt, dann funktioniert es nicht, dann wird nicht von draußen klappen. Du musst erstmal dein eigenes Viertel, deine eigene Stadt, dein eigenes Land, dann die Welt. Und damit fang an. So, sorg doch dafür, dass nehmen wir Werder Bremen Frauen. Da muss die weibliche Fußballwelt dafür sorgen, dass da 20.000 Leute sind. Du kannst nämlich nicht auf der einen Seite immer darüber, über den Herrn Fußball meckern und über all das und dann aber quasi diesen Support benötigen, um den nächsten Shift zu machen. Dann funktioniert es nicht.
Ich glaube,
ja, es gibt natürlich auch Frauen, die wollen über Männer Fußball schauen. Ne? Also ich meine, das ist halt ein bisschen für die Teilung ein bisschen komisch gerade, weil es gibt genug Frauen, die sagen, ich schaue nicht über Männer Fußball.
Also,
ja.
Genau.
Ja, aber warum gehen die, wenn die Herren gucken, warum gehen die nicht zum Frauenspiel? Warum
machen sie schon zum Beispiel? Auch teilweise. Hamburg habe ich doch gerade als Beispiel genannt, die könnten gar nicht, wenn sie wollten.
Ja. Also das ist schon, ich glaube, man muss es möglich machen.
Als kleinere Liga musst du versuchen, das machen ja teilweise, in den USA zum Beispiel passiert, dass manche Ligen wissen, wir gehen zum Beispiel bei den Playoffs den anderen Ligen aus dem Weg. Nicht, weil wir weniger Fans haben, nicht, weil wir kleiner sind, nicht, weil wir unattraktiver sind. Wir gehen ihnen einfach aus dem Weg. Und ich glaube, bis die Frauenbundesliga gewachsen ist und größer ist und es mehr ein Phänomen ist als jetzt, muss man ein bisschen versuchen, die anderen ein bisschen aus dem Weg zu gehen, terminlich. Mehr an die Woche zu legen, mehr nach der Arbeit, 19 Uhr, kommt zu uns vorbei. 10 Euro Eintritt.
Also auch wieder, da, ich verstehe den Ansatz, aber gibt's doch nicht. Was willst du machen? Willst du alle auf Montagabend legen?
Ja, kannst du auch Dienstagabend, Donnerstagabend. Champions Donnerstagabend League, zum Beispiel ist auch ein
Europa
guter
League,
Tag.
Champions League.
Freitagabend auch interessant, weil da hast du ein Bundesligaspiel nur bei den Männern.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn du die Frauenfußball-Bundesliga auf dem Donnerstagabend legst, dass deswegen auf einmal 15.000 Leute sich
wenn Samstag 12 Uhr
in Berlin angucken.
Gewinnst du eben auch keinen Blumentopf.
Ich glaube, das Ding
nochmal
wird sich
Punkt,
von alleine klären.
Tommy,
Jungs,
lass mich den letzten, nur ganz kurz, Entschuldigung, aber ganz kurz, ganz wichtig, weil du eben gerade gesagt hast, solange das auf einer Linie funktioniert es nicht. Das ist doch genau das, was ich sage.
Es gibt aber nur eine begrenzte Anzahl an Fußballfans generell, die überhaupt Fußball per se schauen wollen. Und die schauen dann eben eher das an, was sie für das beste Produkt halten. Du kannst nicht neue Fußballfans züchten, die es nicht gibt. Weil es gibt trotzdem, oder Sportfans, die es nicht gibt. Es gibt trotzdem nur einen begrenzten Pool an Leuten, die erstmal Sport überhaupt schauen wollen. Und aus dem musst du abgrasen.
Ja, aber die da Leute würde ich gerne ja reingehen. Das wird es nämlich doch geben, glaube ich. Denn ich sehe das ja gerade zum Beispiel bei meiner Tochter. Ne? Die spielt bei Sparta Lichtenberg. Und da siehst du jetzt langsam, wie diese ganzen Teams, auch die auch immer besser werden. Ne? Also ich habe mir jetzt auch mal so ein bisschen angeguckt, was bei den Frauen da so geht. Also in 5 Jahren, Jungs, da könnt ihr euch schon mal warm anziehen, wird das ein deutlich technischeres und physischeres Spiel bei den Frauen, als es das jetzt ist. Also wir haben ja jetzt schon in den letzten 5 Jahren da einen Unterschied gesehen. Aber also da sehe ich Mädels, die machen uns aber derart nass, also auch den einen oder anderen Profimann technisch, ja, da gibt es dann keinen Unterschied. Klar, physisch, ne, man muss auch nicht immer vergleichen, soll nur heißen, da kommen natürlich jetzt ganz viele Mädels, die im Verein spielen und die werden natürlich auch Fußballfans. So, und die werden, glaube ich, naturgemäß eher zu einem Spiel der Frauen irgendwann gehen, weil sie selber halt auch mit Frauen spielen und weil es auch viel mehr available ist, als sie jetzt irgendwie zwangsläufig dann zu, weiß ich nicht, Nürnberg, Hertha oder sonst so zu den Männern gehen. Also da wäre schon meine Hoffnung. Das wird nicht 1:1 jetzt das ersetzen, natürlich nicht, weil es ja auch gelernt ist. Wir lernen das ja seit Jahrzehnten, dass Fußball in der Tagesschau, Fußball in der Sportschau, Fußball am Wochenende, Fußball in der Zeitung, ne, so, das werden wir schon nicht einfach nur ersetzen können. Aber ich glaube, beides ist wahr. Also du darfst dir, glaube ich, keine künstlichen Hürden aufbauen, um wirklich dem Letzten, der vielleicht mal Bock hätte hinzugehen, auch noch zu abzuschrecken. Und gleichzeitig brauchst du auch neue Zielgruppen, das stimmt schon, glaube ich auch. So, Kai, also ich würde gerne, also ich weiß nicht, warum das keiner von euch sagt, und wir sind jetzt auch schon über eine Stunde unterwegs, dann wird es halt eine XXL-Folge. Kai, du brauchst gar nicht so müde gucken, aber wir müssen ja schon auch nochmal zumindest ganz kurz über Sebastian Kehl sprechen, oder ist euch das zu Mainstream inzwischen?
Nö, das wäre meine News gewesen, die ich mir in den Raum bringen wollte, weil gut, sie halt schon, also für die, die es nicht mitgekriegt haben, Sebastian Kehl ist nicht mehr Sportdirektor von Borussia Dortmund, nachdem er 130 Jahre in diesem Verein verbracht hat. Quizfrage, wo war er vorher? Wo hat er vorher gespielt?
Freiburg. SC Freiburg hätte ich jetzt.
Dankeschön, gesehen. Wollte ich nur ganz kurz sagen. Das ist mein kleines Quiz auf die Schnelle. Ich wollte wissen, ob ich hier mit 50 Menschen rede. Und ich finde, da steckt schon viel drin, ne? Wenn man sich das anguckt von er macht da lange seinen Job, er ist ja dann in den letzten Jahren auch wirklich schon, also in längerer Vergangenheit für sehr viele gute Transfers gelobt werden, in kürzerer Vergangenheit für sehr viele schlechte Transfers kritisiert worden. Dann kommt irgendwann die Situation, dass der Adelsherr Watzke irgendwann sagt, er möchte nicht mehr diesen Job machen. Also geht es um die Nachfolge. Und dann auf einmal kommt Lars Ricken um die Ecke, wie damals, als er eingewechselt wurde, und zieht das Ding einfach über den Torhüter in den Winkel. Und ist auf einmal Vorgesetzter von Sebastian Kehl. Ich sag mal, wie es ist. In dieser Runde wären wahrscheinlich bei 4 von 4 Personen in der Situation die gleiche Laune gewesen wie im Hause Kehl am Feierabendtisch über diese Personalie, was ja dann der Anfang vom Ende war. Um dann wahrscheinlich eine saubere Exit-Strategie aus zu vielen Wasserköpfen bei Borussia Dortmund zu finden, denn ich finde, da ist nach wie vor Fluch und Segen zugleich in diesem Verein. Vakuum, Watzke, was da passieren wird, welche Rolle spielt Sammer, was ist mit Ricken, was ist mit Kehl, welche Rolle spielt Michael Zorc in diesem ganzen Konstrukt in Wirklichkeit? Und dann ist ja im Bezweifel diese Entscheidung fast nur konsequent. Und wenn man da noch einen letzten Blick drauf wirft, und dann könnt ihr alle reinschauen, dass man jetzt eher jemanden da holt, der eigentlich vom Profil ja genau zu dem passt, wofür Borussia Dortmund vor ein paar Jahren mit einem Top-Kehl stand. Talent finden und es teuer weiterverkaufen und zwischendurch Titel gewinnen. Hm. Oder was sagt ihr?
Ja, ich frage so ein bisschen, wie die Transferbilanz von Sebastian Kehl aussieht. Ne? Was waren seine Top-Transfers in den letzten Jahren?
Ja, in den letzten Jahren halt nicht, genau.
Ja, was waren die Top-Transfers, seitdem er verantwortlich ist?
War doch ganz gut. Ein Matcher und Schlotterbeck.
Ja.
Süle hat nicht so funktioniert, Ötcher dann auch nicht funktioniert.
Genau, es gibt natürlich Nico einige Schulz Fehlgriffe, ne?
War auch Legende. Nico Schulz, der schafft es wahrscheinlich nicht in die BVB-Legende. Wobei es lustig wäre, wenn Nico Schulz sich selber so als irgendwie, ich bin noch eine BVB-Legende.
Ich glaube, Nico Schulz ist Persona non grata in vielen Bereichen des Fußballs.
Ich glaube, er ist keine BVB-Legende.
Ich glaube, er ist keine Legende bei irgendeinem Verein mittlerweile.
Nee. Nee. Was macht der eigentlich jetzt?
Häusliche Gewalt, ne?
Ja, also ich muss sagen, ich hoffe, dass ihm regelmäßig beim Händewaschen der Ärmel ins Wasser geht und ihm die Seife runterfällt und er Shampoo ins Auge bekommt. Denn nach allem, was man hören darf, scheint er ja auch jemand zu sein, der...
ein riesiges Arschloch ist?
So, lass uns das vielleicht nicht vertiefen, weil es dann strafrechtlich relevant wird. Bestimmt kommt dann irgendeine Kanzlei Scherz. Auch geile Typen, ne? Immer wenn irgendein Typ was Dummes macht, sind die am Start. Das ist meine Lieblingskanzlei, wirklich eine großartige Kanzlei. egal, Nico Schulz wird zusammen mit Jerome Boateng wahrscheinlich eine eigene Mannschaft aufmachen. Oder ein Boxstall.
Aber wir kamen ja quasi von Kili so und am Ende hast du es ja richtig intendiert, Nico. Das war absehbar, dass sich das so entwickelt. Mutmaßlich ist er ja auch beim HSV gut im Rennen. Das wäre ja auch irgendwie eine ganz coole Story, wenn er da den vakanten Posten des sportlich Verantwortlichen übernimmt. Da wäre ich mal gespannt, ob sie ihn da zum Sport, also beim HSV sind es dann, glaube ich, wäre Geschäftsführersport, oder ob er da auch eher den Direktorposten bekommt. Das würde ich ganz interessant finden.
Da geht es da nicht um Vorstandssport beim HSV?
Ja, doch, wahrscheinlich hast du recht. Aber also das meine ich damit. Also die oberste Weihe, Vorstand oder Geschäftsführersport, ob er das wird oder ob er einen drunter bleibt und Direktor wird. Also Kunz war Vorstandssport.
Was ist der Konzern, was ist eigentlich mit Tottenham?
Will er in der zweiten Liga arbeiten ab sofort oder wie?
Die werden ja nicht in die zweite Liga absteigen.
Das die haben gestern gegen Nottingham Forest im Abstiegsduell 0-3 zu Hause verloren. Die sind punktgleich, klar, aus meiner Sicht mit dem 18.
Den Ruf, zu Tottenham zu gehen.
Ja, also Tottenham ist verzweifelt. Die wollen Adi Hütter ja anscheinend, weil Tudor, der dritte Trainer, den sie in dieser Saison versucht haben, noch nichts gewonnen hat. Und Tottenham, es ist mittlerweile nicht mehr ausgeschlossen, dass die absteigen.
Habe ich einen schönen Tweet gesehen heute, da schrieb ein Tottenham-Fan über Adi Hütter. Er meinte, I can't watch an Adolf taking us down again.
Aufgrund der Historie des Vereins und der Verbindung zur jüdischen Community sehe ich schwierig, aber ich glaube, das meinen die ja witzig. Aber Adi Hütter dann am Ende den Verein rettet, ist die zweite Frage. Aber ich glaube schon, dass Kehl dann zum HSV gehen könnte. Ich meine, ich glaube auch nicht, also es ist interessant.
Auch der HSV ist auch nicht drin. Ne?
Ja, werden sie wahrscheinlich. Die spielen so eine geile Rückrunde eigentlich. Also für ihre Verhältnisse. Sebastian Kehl war 4 Jahre Sportdirektor beim BVB. Er hat nicht die Bäume ausgerissen. Muss man jetzt so sagen. Transfertechnisch hat der BVB schon bessere Jahre hinter sich. Also für jeden Felix Metscher gibt es eben Özcan, Benzebaini.
Ah, gibt schon ein paar.
Ja, krass, aber Benzebaini ist doch eine Maschine.
Ja, vor allem, wenn er gegen Atalanta spielt und dann
an Kehl Tor beteiligt ist. Würde ich zumindest noch im Mittelfeld einsortieren.
Ja, aber, aber die verdienen ja auch. Ich meine, das Krasse ist, ihr müsst euch vorstellen, Brandt, Özcan, ist jetzt nicht alles Kehls Schuld, Brandt, Özcan und Süle, da werden die Verträge nicht verlängert. Und man spart dadurch Jahresgehalt insgesamt von 24 Millionen Euro.
Das ist crazy,
für die drei,
ne?
Spieler. Also, es ist, wie gesagt, nicht nur Kehls Schuld, andere sind auch schuld, aber der BVB hat für oberes Mittelfeld, was Spieler betrifft, also schon sehr, sehr viel Geld in den letzten Jahren in Hand genommen und auch teilweise verbrannt.
Ja, aber da ist auch Bayern München ganz oben dabei, ne? Oder warum
also
will
aktuell
immer noch keiner
nicht die,
aber mal ganz kurz, also wir haben ja vorhin auch schon mal über vielleicht nachvollziehbaren Groll gesprochen. Also ich kann ja durchaus nachvollziehen, dass Sebastian Kehl sagt, ja nicht nur, dass ich nicht Geschäftsführer werde, sondern dann wird es auch noch Lars Ricken. Also bei aller Liebe, ja, bei aller echter Liebe, habt ihr euch mal ein Interview mit Lars Ricken angehört? Also, da kann ich auch mit einem Ziegelstein reden. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Dafür müssen wir vielleicht rausschneiden, keine Ahnung. Aber das ist also wirklich, das, ich kann mir nicht vorstellen, dass der die inspirative Quelle ist auf der BVB-Geschäftsstelle und dort jeden mitreißt und irgendwie alles innovativ macht. Kann ich mir nicht vorstellen beim besten Willen. Ich kenne ihn aber auch nicht persönlich und ich habe natürlich nur gute Erinnerungen, als er hätte lupfen sollen und er es auch getan hat.
Ich meine, der BVB ist so ein bisschen insgesamt auf der Suche nach dem, was sie wollen. Ne? Ich meine, Niko Kovac ist ja jetzt auch kein Trainer, der unbedingt den Platz mit Feuer entfacht. Spielweise.
Den Platz nicht, aber ich finde schon, wie sie den HSV zurückgeholt haben. Ich würde an
gut,
der Stelle
das Thema ist, um das ganz kurz noch eine Sache zu Niko Kovac, interessant für den BVB.
Ja.
Welcher Marktwert welches Offensivspielers beim BVB wurde denn in der Amtszeit Niko Kovac, weil das ja mit dem Modell vom BVB auch Spieler wieder teuer zu verkaufen, welcher Marktwert ist denn gestiegen von den Offensivspielern beim BVB in der Amtszeit Niko Kovac? Genau gar keiner. Maxi Bayer ist jetzt nicht mehr wert, als er vorher wert war. Karim Adeyemi ist nicht mehr wert, als er vorher war. Fabio Silva ist auch nicht mehr wert, als er vorher wert war. Niko Kovac macht Verteidiger wertvoller, aber Offensivspieler nicht.
Ich glaube aber, Niko Kovacs Aufgabe ist vor allen Dingen, Borussia Dortmund wieder zu einer Mannschaft zu machen, die eine Konstanz liefert und Punkte gegen Mannschaften sammelt, wo sie sammeln sollen. Und ich finde, ich verstehe das auch immer, aber das ist ja kein schöner Fußball, den er da spielt. Aber da scheint ja offensichtlich die Truppe zu einer Truppe gemacht zu haben, sonst holst du nicht in den 20 Minuten gegen den HSV dieses Spiel wieder zurück. Sonst gehst du nicht durch diese ganze Saison mit der Punktzahl, mit der sie gerade marschieren. Das ist ja eine der erfolgreichsten Borussia Dortmund-Saisons in der Geschichte des Vereins. Und alle meckern über den Trainer und denken, und es klingt alles so, als ob der halt kurz vorm Rauswurf ist.
Ja, es war auch teilweise nicht ganz so, also ich weiß nicht, ob der immer so sicher war. Man muss dazu sagen, man hat immer gemeint, Niko Kovacs Mannschaften kollabieren nie, wobei das ja auch passiert damals, dass er bei Bayern entlassen wurde, also dann gegen Frankfurt eingegangen sind, aber gegen Atalanta sind sie kollabiert.
Ja, das ist ja auch fair. Am Ende des Tages ist es ja auch dann noch nicht die Truppe, die vielleicht europäisch tief geht, aber was lustig war in dieser ganzen Kehl-Konstellation ist ja auch quasi überall so ein bisschen verlautet worden, dass es eine relativ gute Abstimmung zwischen Ricken und Kovac gibt, die auch dazu führt, dass jetzt die Causa Kehl theoretisch auch kein Problem wäre, wenn bis Saisonende da keiner gesessen hätte. Jetzt haben sie relativ schnell was gefunden. Ich weiß, ihr habt nicht mehr mitgekriegt, wann der kommt, aber das spricht halt alles auch für, dass es da doch eine neue und andere Zeitrechnung bei Borussia Dortmund gibt und wahrscheinlich mit dem Niko Kovac und vor allen Dingen mit Robert Kovac in einem relativ festen Sattel, dass wir weiterhin unterirdische Halbzeit-Interviews von Robert Kovac hören müssen.
Kurze Frage. Bin ich der Einzige, den es wundert, dass man das 7 Spieltage vor Ende der Saison macht? Also A, Elversberg seinen Sportdirektor wegnehmen, die mitten im Aufstiegskampf sind, und B, Sebastian Kehl zu, ich meine, hätte man da jetzt mal ganz naiv gefragt, nicht einfach bis nach der Saison warten können?
Naja, aber du fängst ja jetzt damit an, auch wirklich wichtige Verhandlungen langsam anzuleiern mit Spielern für die nächste Saison. Ne?
Ja.
Also ich meine, die haben die Vertragsverlängerung mit Metscher jetzt durch, die mit Schlotterbeck soll folgen. Okay, die Entscheidungen zu Brand, Süle und Özcan sind gefallen und zu Emre Can ja auch, dass man eben zumindest nochmal als Zeichner außen ein Jahr Vertrag draufpackt, weil er aktuell schwerer verletzt ist. Aber die wichtigen Spieler, die man holen muss, zum Beispiel für die Verteidigung, da machst du ja jetzt eigentlich, oder fängst jetzt zumindest an, die Deals so langsam einzutüten. Ich meine, Brighton arbeitet jetzt hochintensiv daran, Said El Mala klarzumachen für die kommende Saison. Wenn du da zu lange wartest und dann deinen Sportdirektor erst im Juni bringst oder so, und da hat vielleicht Elversberg sogar die Möglichkeit, jetzt einen anderen zu installieren für dann die Arbeit, nachdem dann klar ist, ob sie in der ersten oder zweiten Liga spielen. Insofern finde ich das eigentlich schon ganz clever, eben Bog jetzt zu holen und nicht erst dann im Juni, wenn dann eigentlich schon so ein bisschen, ja, wenn dann auch die WM ist und Spieler schon eigentlich unter Dach und Fach sein müssten, weil wenn sie dann bei der WM aufblühen, kosten sie plötzlich 20 Millionen mehr. Also an sich nicht schlecht gemacht.
Ja, das 100% Co-Sign finde ich nämlich ehrlicherweise auch, dass wenn du machst, musst du es jetzt machen. Das ist die Lame Duck, die sich alle anderen immer einsammeln. Schmeiß ihn raus und mach die Verträge aber jetzt vernünftig. So.
Ich hatte heute ein Gespräch darüber, wo es hieß, dass der Herr Bog oder anders, mein Kollege meinte zu mir, ja, irgendwie geil, aber puh, das ist natürlich auch nochmal eine andere Nummer, sowas bei Borussia Dortmund zu machen, als in Elversberg ohne Druck mit den Millionen, die es da von dem Pharmaunternehmen im Rücken gibt. So, und da meinte ich aber, nee, ich finde das doch geil, wenn du dich in einer Branche als jemand, der jetzt nicht zu den üblichen Verdächtigen gehört, derart beweist, dann ist das doch geil, wenn du auch so eine Chance bekommst, oder? Also ich meine, die machen in Elversberg ja alles so richtig, ne, da, als wir vorhin über den Oberbegriff gesprochen haben, den so ein Verein hat. Die machen Dinge ja so richtig, dass du sogar den Topscorer und den Trainer verlieren kannst und trotzdem weiter geilen Fußball spielst und alles richtig machst. Das heißt, das ist ja systemimmanent. Ja? Das ist nicht, ja. Es hängt nicht nur an einzelnen Personen. Und dann mal zu sagen, wir nehmen jetzt nicht das übliche Karussell, irgendein Schmatke oder wen auch immer, sondern wir holen jetzt einen, der einfach bewiesen hat unter anderen Bedingungen, dass er es kann, finde ich großartig, um ehrlich zu sein.
Und wenn man auf Markus Krösche schaut, interessanterweise, als er bei Leipzig in Verantwortung war, wurde ihm gerne vorgeworfen, er hätte nicht das sagen wir mal, Adressbuch für die internationalen Deals. Was sicherlich sein kann, dass er vielleicht nicht die klassischen Kontakte hat, international, ne, die man vielleicht bei RB Leipzig gerne haben möchte, um eben die Konrad Harders und die Romulus und so weiter einzutüten oder vielleicht einen Diamandé als erstes zu holen, also als erster zuzuschlagen, wenn er dann bei Leganés mal 3-4 gute Spiele gemacht hat. Andererseits zeigt er bei Frankfurt, braucht man unbedingt dieses internationale Adressbuch eigentlich nicht. Und beim BVB brauchst du es ja an sich auch nicht. Du musst ja nur gute Spieler identifizieren. Und wenn du am Ende als Sportdirektor BVB beim Berater anrufst, werden die hundertprozentig rangehen. Ne? Also ein Top-Talent aus Frankreich wird jetzt nicht sagen, da gehe ich nicht ran, weil ich kenne den Nils Ole Boog nicht. Die googeln den, wissen, das ist der Sportdirektor vom BVB. Also gehen sie natürlich so oder so ran. Also dieses hier, jemand hat vielleicht nicht die Kontakte international, ist aus meiner Sicht in der heutigen Zeit ein bisschen überbewertet, weil... Wenn du der BVB bist, hast du eh eine Position, da geht es mehr darum, die richtigen Spieler zu finden, aber nicht, ob du den Berater schon persönlich kennst.
Word.
Na dann also BVB dann deutscher Meister 2028 mit Sebastian Hoeneß als Cheftrainer. Das wird geil.
Ja, Florian Kohfeldt.
Ja. Also Hoeneß muss aus meiner Sicht schon das Ziel sein für den BVB. Ich meine, Kovac darf natürlich weitermachen, aber Hoeneß muss eigentlich das Ziel sein, mittelfristig.
Meinst du nicht, dass der zu Bayern geht?
Wenn Kompanie so weiter coacht, dann wird Kompanie die nächsten 6 Jahre Trainer sein.
Ja, das stimmt, aber der geht doch irgendwann zurück wieder in die Premier League, hätte ich gesagt.
Ah, mal sehen.
Ich finde ja, Vincent Kompanie ist die größte Bereicherung, die Bundesliga in den letzten 10 Jahren bekommen hat. Ich finde den großartig. Es ist erstmals, dass ich Bayern nicht mit jeder Pore meines Körpers hasse. Sie spielen wirklich einen geilen Ball. Ich bin ja immer noch der Meinung, Hot Take zum Ende, bevor wir hier Schluss machen, weil es nämlich auch, das wisst ihr nicht da draußen, es ist jetzt schon fast Mitternacht. Hot Take, ich finde Bayern ist trotz Harry Kane so erfolgreich. Ich möchte, dass Harry Kane weggeht. Ich möchte ihn nie wieder spielen sehen.
Warum?
Was?
Ich hasse Harry Kane.
Er hat ja in der Champions League gerade mit das geilste Tor der Saison erzielt. Ne? Habt ihr das gesehen?
Und das sogar in Skechers schon, muss man dazu sagen. Ne? Also das kommt ja noch erschwerend dazu. Geil.
Ich meine, weißt du, ein Scouting-Kollege aus Großbritannien hat gerade gemeint, ist eigentlich immer wieder verwunderlich, wie Harry Kane so viel Energie erzeugen kann, obwohl er mal aussieht wie der Klöckner von Notre Dame, also von der Körperposition her. Es ist einmalig eigentlich.
Das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Bitte?
Buckelt der so?
Nee, oder? Ja, buckelt immer so. Ja, er bückt sich immer ein bisschen nach vorne, hält immer den Körper über den Ball so ein bisschen. Und deshalb denkt man eigentlich,
weil er kann zu viele Elfmeter schießt. Deswegen. Der kann ja auch nur Elfmeter schießen. Ab und zu macht er mal so ein super Tor. Ja, ole, ole.
Weißt du,
aber
ja.
Nee, also sorry, da gucke ich mir lieber den ganzen Tag dasselbe Tor von Olise an oder gucken einem Serge Gnabry, der meine neuen WM-Hoffnungen jetzt entfacht hat. Was ist denn das? Das ist jetzt seine dritte Prime, die er hat irgendwie. Ist ja völlig absurd. Aber gut, wir schweifen ab. Ihr Lieben, lass uns rausgehen, oder?
Ich denke, das Fazit ist, Luka Schuler größer als Harry Kane.
Ja, Luka Schuler hat übrigens als einziger Spieler bei Hertha in dieser Saison seinen Marktwert gesteigert auf 800.000 Euro. Also, keine Ahnung wie. Vielleicht hat er einfach 2 Goldbarren in der Trainingstasche.
Nee, er wird einfach nur abseits bezahlt. Je häufiger er am Abseits steht, umso mehr Geld bekommt er.
Ja, da letzter Take, Regeländerung. Ich finde, bei 5-mal Abseits sollte es auch Gelb geben für den Spieler. So. Ah, ey, eine Sache, sorry. Kai, darüber wollte ich mit dir noch sprechen und statt im Nachspiel, sondern mache ich es jetzt noch on air. Ich habe mit meinem Kollegen Nassos, ja, Grieche, da gucken wir uns immer am Montag dann die Zusammenfassung von, weil der ist AEK Athen-Fan, da gucken wir uns dann immer die Zusammenfassung an und da habe ich gesehen, das finde ich eigentlich ganz geil, das könnten wir der DFL mal vorschlagen, bei der Platzwahl, wo die Münze geworfen wird, das machen Schiedsrichter und Kapitäne vor so einer kleinen Pressewand mit Logos. Weißt du, wie beim Spielerinterview nach dem Spiel, da stellen die so eine kleine Wand dahin, unten noch so 2 Banden und dann wird das präsentiert von. Das ist doch, großartig.
Presented by Reakles oder so.
Genau. Aber ich meine, die stehen da wirklich vor so einer kleinen Logowand und machen diese Platzwahl. Das ist doch eigentlich genial. Also das würde doch auch niemanden stören, um ehrlich zu sein. Das ist doch allen wurscht, können sie doch machen.
Finde ich auch. Gute Idee.
Ich finde, einmal sollten wir auch noch zurückbringen zum Abschluss. Gab es nicht mal dieses kleine Modellauto, was den Ball aufs Spielfeld gefahren hat?
VW? Genau.
Von Philipp Lahm, das kleine Auto von Philipp Lahm, meinst du?
Können wir das bitte wieder zurückbringen? Ich möchte das einfach immer in der Bundesliga haben. Kann ja auch immer eine andere Automarke sein. Jetzt, weißt du, kann ja, Opel macht jetzt Handball-Bundesliga und dann vielleicht VW, Mercedes, BMW, Audi, die können sich Porsche, weißt du, die können sich reinteilen. Weißt du, wenn es ein Porsche ist, kommt, das Auto, kommt der Ball auch ein bisschen schneller. Also bei Mercedes bleibt er vielleicht stehen dann irgendwie.
Geiler Trabant, also man kann bei ja Union.
Geiler Trabant bei Union, genau.
So. Ist dann so ein Lader. Also ich möchte gerne die Modellautos haben, die die Bälle wieder aufs Spielfeld fahren, bitte.
Sehr gut.
DFL, mach das mal.
Wir richten aus.
Ja, finde ich gut. Lass uns gelten. Wollen wir bis Mitternacht noch durchziehen oder hören wir auf, Tommy?
Nee, also ich würde noch folgenden Aufruf, wenn einer von unseren Hörerinnen oder Hörern am Donnerstag in Köln auf der Gameplan ist, dann habt ihr die Gelegenheit, Kai Rippe und mich mit einem Kaltgetränk zu treffen. Wir möchten gerne mit euch über unsere heißen Thesen sprechen. Sprecht uns bitte an, vor allem Kai. Da freut er sich und dann können wir auch ein Selfie machen, wenn ihr wollt.
Und er lockt sich auch noch selber aus.
Wir können auch über, wie findet ihr das neue Auswärtstrikot von der Nationalelf?
Ah, also dunkelblau mit so hellblauen und türkisen Akzenten, ne?
Ja,
so.
Mit dem Originals-Logo von Adidas, das finde ich auch ganz cool.
Ja.
Kann man machen, oder?
Ich finde es geiler. Also ich finde ja das Heimtrikot schön, habe aber, glaube ich, ein derart gestörtes Verhältnis zu unserer Fahne und all diesen Devotionalien, dass ich wahrscheinlich eher das tragen würde auf der Straße. Insofern,
ich glaube, es ist das letzte von Adidas, wenn ich...
Das ist sehr sicher das letzte.
Nike.
Ja. Danach
oder
kommt Nike. Ja.
Aber wobei, also ich habe jetzt ein paar WM-Trikots gesehen, und No Front gegen Nike, aber Adidas macht teilweise ein bisschen unikere Stücke zumindest. Also so, also Japan oder sowas, da gab es ein paar Teile, die echt richtig nice aussahen. Und man, da ist viel Detail drin. Und auch das Auswärtstrikot von Deutschland, ich glaube, das wird auch wieder so ein Renner. Das kann man einfach so tragen, freizeitmäßig, weißt du, im Sommer. Das passt zu allem. Besser als das Heimtrikot ist eben immer so ein bisschen, sieht eben sehr aus wie Fußballtrikot, also Farbe und alles. Ne?
Ist
und
das hier schon unsere Jubiläumsfolge eigentlich?
Nee, das ist die
49. Aber okay. Die Jubiläumsfolge macht ihr zu zweit auf der Gameplan.
Nee, pass auf, aber dann machen wir zur Jubiläumsfolge, habe ich folgenden Vorschlag. Jeder, wir ziehen nachher, wir losen, jeder muss einem von uns anderen das seiner Meinung nach schönste WM-Trikot kaufen. Und die nächste Folge machen wir dann in diesen Trikots. Das ist doch eine schöne Challenge.
Das ist ein schönes Geschenk zur 50. Folge, das mag
oder?
Ich.
Oder? Wir beschenken uns einfach selber.
Aber ja, ich wollte euch jetzt noch fragen, wenn ich mir jetzt ein Deutschland-Trikot kaufe, welchen Spieler soll ich da hinten drauf nehmen? Nico, was hast du?
Rüdiger.
Ja. Die da eilt.
Nein, das ist ernsthaft jetzt.
Also schön mit Dieter Hamann und Michi Ball.
Nein, der Euro-Dieter ist das.
Die zu dir würde... Musiala passen.
Zu mir, ne?
Sehr random, aber gut.
Ja.
Wer ist nicht Wirtz-Seher? Bist du Wirtz-Fan?
Nee,
ich bin nicht. Ja, es geht ja eher darum, dass ihr müsst euch dieses Bild vorstellen, dass Kai Rippe durch die Gegend läuft und so unironisch zu Musiala auf dem Rücken
steht. Ja, das ist schon geil.
Aber das finde ich auch witzig.
Genau.
Bei Kais Körpergröße wäre mehr so Olli Baumann oder so das Torwarttrikot.
Ja, nee, also, aber für uns. Vier Vollidioten. Ich würde sagen, wenn dann aber auch mit schöner neuer Fußball beflockt, ne? Oder mit einem Spitznamen, den immer, also den wir für den anderen sehen.
Ja, aber ganz kurz, das ist jetzt auf jeden Fall mein Accessoire für die WM. Ich hole mir das Auswärtstrikot Deutschland mit Antonio Rüdiger hinten drauf. Ist ja völlig klar. Also einfach auch schon um Mario Basler, der jetzt, falls ihr das mitbekommen habt, mit dem DFB gebrochen hat, weil er es natürlich einen absoluten Skandal findet, dass Antonio Rüdiger weiterhin für die Nationalmannschaft nominiert wird. Der hat offensichtlich unsere Folge gehört.
Ja.
Nee, aber der ist...
der ist Muslim.
Also, ich will ja Mario Basler nichts unterstellen, aber wahrscheinlich war der zu gut in Mathe und fand Punktrechnung vor Strichrechnung gut. Deswegen hat er gesagt, der hat
in
der deutschen
Nationalmannschaft
nichts zu suchen.
Wäre Mario auch eigentlich als Gast erlaubt? Also vielleicht, sorry Konstantin für die Unterbrechung, aber würden wir für Basler eine Ausnahme machen und ihn als Gast hier zulassen?
Nee, wir machen keine Gäste hier.
Ja, also
wenn wir welche machen würden, dann nicht Mario Basler.
Wir haben eine IQ-Schwelle, das ist das Problem. Wir haben so eine IQ-Unterschwelle bei den Gästen. Und die Messlatte hängt mittelhoch.
Die schaffen wir auch nicht, ne?
Also. Die schaffen wir schon, aber ansonsten, ich fände aber auch geil, wenn es so ein Rüdiger Originals-Trikot gäbe, echt mit Blutspritzern, weißt du? Von so
also der einzige Gast, Leute, so. Der einzige Gast, der bei uns auftreten dürfte, wäre natürlich der Schiedsrichter Ben Nasser.
Altes Scheißhaus.
Den würden wir natürlich einladen. Colina vielleicht noch, den finde ich glaube ich auch geil.
Ja.
Können wir kurz noch darüber reden, wer im Moment offizieller Afrika-Cup-Gewinner ist und wo sich der Pokal wirklich befindet?
Der befindet sich doch im Senegal, aber Marokko hat gewonnen anscheinend. Ja,
ja, befindet sich im Senegal in einem hier
Militärstützpunkt
im Keller.
Ja.
Der längste VAR-Review aller Zeiten, ne?
Also wie hanebüchen geht es bitte sehr? Stellt euch das nur mal wirklich, stellt euch das mal vor.
Afrika
stellt
Cup,
euch das
ja.
einfach mal vor.
Ja.
Was aber auch irgendwie ein bisschen offensichtlich waren, zu offensichtlich. Es gab ja auch diese Geldstrafen, weil doch hier einer der Ersatzspieler hat einmal das Handtuch vom senegalesischen Torhüter weggeworfen, da immer wieder Neues gebracht worden. Und die Balljungen hatten ja auch immer wieder diese Handtücher geklaut. Und dadurch wurde dann auch der marokkanische Verband mit Geldstrafen belegt. Und die wurden alle halbiert im Zuge des Ganzen. Warum wurden die halbiert? Warum macht man es so offensichtlich, dass irgendjemand mit irgendjemand was gemacht hat da im Hintergrund?
Ja, wir werden es nicht mehr herausfinden an dieser Stelle. Aber wir werden investigativ dran arbeiten und wir versprechen, wir haben nächste Folge Antworten auf die Fragen, die ihr euch nicht gestellt habt. Denn das ist schöner neuer Fußball. Eure Insel des Wissens und der guten Laune in dieser traurigen Fußballwelt da draußen, die euch alle zerstört, weil es ist nicht mehr der Fußball, der es mal war. Aber wir bleiben, wie wir sind. Bis nächstes Mal. Tschüss.